Ich lese zu Beginn aus Offenbarung 11, Vers 14. Das zweite Wehe ist vorüber. Siehe, das dritte Wehe kommt bald. Und der siebente Engel posaunte, und es geschahen laute Stimmen in dem Himmel, welche sprachen: Das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, Herr Gott Allmächtiger, der da ist und der da war, dass du angenommen hast deine große Macht und angetreten deine Herrschaft. Und die Nationen sind zornig gewesen und dein Zorn ist gekommen. Und die Zeit der Toten, um gerichtet zu werden und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und die zu verderben, welche die Erde verderben. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Jetzt gehen wir gleich weiter mit Kapitel 12. Und ein großes Zeichen erschien in dem Himmel. Eine Frau bekleidet mit der Sonne und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupte eine Krone von 12 Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen zu gebären. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer feuerroter Drache, welcher 7 Köpfe und 10 Hörner hatte, und auf seinen Köpfen 7 Diademe. Und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich fort, und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, auf dass er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind verschlänge. Und sie gebar einen männlichen Sohn, der alle Nationen weiden soll mit eiserner Rute. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Throne. Und die Frau floh in die Wüste, wo selbst sie eine von Gott bereitete Stätte hat, auf dass man sie daselbst ernähre, 1260 Tage. Und es entstand ein Kampf in dem Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel, und sie siegten nicht ob. Auch wurde ihre Stätte nicht mehr in dem Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, welche Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen: Nun ist das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnet. Wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er wenig Zeit hat. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, welche das männliche Kind geboren hatte. Und es wurden der Frau die 2 Flügel des großen Adlers gegeben, auf dass sie in die Wüste fliege, an ihre Stätte, wo selbst sie ernährt wird, eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange warf aus ihrem Munde Wasser wie einen Strom hinter der Frau her, auf dass sie sie mit dem Strome fortrisse. Und die Erde half der Frau, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund warf. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihres Samens, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Zunächst mal bis hierhin. Ich möchte ganz kurz zusammenfassen, was wir bisher gesehen haben, bis und mit Kapitel 11. Wir haben gesehen, die Offenbarung ist das einzige durchwegs prophetische Buch des Neuen Testaments. Und sie gibt uns eine prophetische Schau in zusammenhängender Weise. In Kapitel 1 erscheint der Herr Jesus auf Patmos dem Johannes als Richter der Welt, mit Augen wie Feuerflammen, die alles durchdringen, vor denen keine Ungerechtigkeit verborgen bleiben kann. Und als erstes gibt der Herr Jesus 7 Botschaften an 7 Gemeinden in Kleinasien. Und diese 7 Botschaften, haben wir gesehen, haben nebst ihr wörtlichen Bedeutungen für diese Gemeinden damals auch eine prophetische Bedeutung. Und zwar genau in der Reihenfolge, wie sie in Offenbarung 2 und 3 aufgeführt sind. Wir haben damals gesehen, wer das nicht gehört hat, kann ja das auf CD nachhören. Das erste Sendschreiben an Ephesus steht für die nicht verfolgte Gemeinde mit erkaltetem Herzen am Ende der apostolischen Zeit. Und dann kommt Smyrna, das ist die verfolgte Gemeinde vom 1. bis zum 4. Jahrhundert. Aber danach folgt Pergamus und das symbolisiert genau die Kirche ab der Zeit der konstantinischen Wende 313, als das Christentum zuerst erlaubte Religion und etwas später dann Staatsreligion wurde. Die Kirche war nicht mehr verfolgt, aber griff zur Macht. Dann in Thyatira haben wir die Papstkirche gesehen von Rom ab 440 nach Christus, als der erste Bischof von Rom den Anspruch erhob, das war Leo, den Anspruch erhob, Bischof über alle Bischöfe der Welt zu sein. Damit war die Papstkirche geboren. Aber in Sardes haben wir die Reformation gefunden, die ab dem 31. Oktober 1517 begonnen hatte, mit den 95 Thesen von Luther, aber danach auch einen Niedergang erlebt hatte. Und diesen Niedergang finden wir gerade auch im Sendschreiben an Sardes. Aber darauf folgt Philadelphia, das so schön die Erweckungsbewegung im 18. und 19. Jahrhundert vorstellt. Und aus dieser Bewegung entstanden die Freikirchen, die eben frei waren vom Staat. Das bedeutet Freikirche. Und schließlich Laodicea, das ist ein Hinweis, ein prophetischer Hinweis auf den geistlichen Zerfall der Gemeinden aus der Erweckungsbewegung des 18. und 19. Jahrhunderts. Das ist dieser Niedergang von heute. Und danach kommt die Entrückung des Johannes. In Kapitel 4, Vers 1. Gerade nach dem Sendschreiben an Laodicea wird er entrückt in den Himmel, ins Allerheiligste und sieht den Thron Gottes dort. Und weiter, Kapitel 4 und 5 ist eine Einheit. Er sieht dann dort im Allerheiligsten, in der Mitte des Thrones, sieht er den Herrn Jesus, das Lamm Gottes, mit den Wunden des Kreuzes. Darum wird er beschrieben als ein Lamm, wie geschlachtet. Und dann haben wir gesehen, die 24 Ältesten mit Priestergewändern und Königskronen, die fallen vor dem Lamm Gottes nieder und beten es an. Sie singen das neue Lied im Himmel mit Instrumentalbegleitung, mit Harfen Gottes und singen so schön in Kapitel 5, Vers 9, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast, nach dem Mehrheitstext, und hast uns für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation. Also, wir haben gesehen, diese 24 Ältesten mit Priesterngewändern, die stehen im Zusammenhang mit den 24 Häuptern der Priesterklassen in Jerusalem. Die Priester wurden ja schon durch David, 1. Chroniker 24, in 24 Klassen eingeteilt. Und immer an der Spitze jeder Klasse war ein Ältester. Und hier haben wir diese 24 Ältesten, die repräsentieren das ganze Priestervolk. Aber sie trugen auch goldene Königskronen. Das heißt, die sind nicht nur Priester, sondern sie sind auch Könige. Wen stellen diese 24 Ältesten dar? Nun, wir haben gesehen in Offenbarung 1, Vers 5. In Vers 4 sagt Johannes, denn sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der da ist. Und dann 5b, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Gemeinde wird hier beschrieben als ein Volk von Königen und Priestern. Und wenn Johannes nach dem Sendschreiben an Laodicea in den Himmel entrückt wird und die 24 Ältesten mit Priestergewändern und goldenen Kronen sieht, dann ist für ihn klar, das ganze Priestervolk ist im Himmel. Die ganze Gemeinde ist entrückt im Himmel. Und dann wird in Offenbarung 5 erklärt, dass Jesus Christus, das Lamm Gottes, weil er alles vollkommen erfüllt hat am Kreuz, ist er würdig, das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen. Und dieses Buch, haben wir gesehen, ist das Buch der Gerichte Gottes über diese Welt. Jesus Christus ist würdig, dieses Gericht über die Welt zu bringen, weil er zuerst der Retter der Welt geworden ist. Darum wird er der Richter der Welt. Und dann haben wir gesehen in Kapitel 6, da öffnet das Lamm Gottes, Jesus Christus, ein Siegel um das andere, Nummer 1 bis 6. Und es kommen schreckliche Gerichte Gottes über diese Welt. Und wir haben gesehen, das sind also die Gerichte, die noch zukünftig sind. Die haben sich noch nicht erfüllt. Das sind die Gerichte, die sobald die Gemeinde entrückt sein wird, über diese Welt hereinbrechen werden. Wir haben das im Detail angesehen und auch was die Bedeutung dieser Siegel ist. Und dann kam Kapitel 7 und wir haben gesehen, das ist ein Einschub zwischen das sechste Siegel und das siebte Siegel. Und dort haben wir gesehen, in diesem Einschub, da geht es um die 144.000 aus allen 12 Stämmen Israels, die versiegelt werden von Gott, damit sie für die schlimmste Zeit, die kommt, hier über die Erde, dass sie geschützt sind. Durch Gottes Zeichen, Besitzzeichen, eben das Siegel. Aber wir haben gesehen, in der zweiten Hälfte, Kapitel 7, 9 bis 17, da sieht Johannes eine unzählbare Schar von Menschen aus allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen, die durch die große Drangsalszeit hindurchgehen werden. Wer sind diese zwei Gruppen? Es sind zwei Gruppen, die wir unterscheiden müssen von der Gemeinde im Himmel. Die Gemeinde ist im Himmel, die 24 Ältesten. Aber eben diese 144.000, das ist nicht die Gemeinde hier auf Erden. Und noch viel weniger sind das die Zeugen Jehovas oder ein Teil von ihnen. Nein, das sind wirklich Israeliten, die sich nach der Entrückung der Gemeinde bekehren werden. Und die werden das Zeugnis hier auf Erden übernehmen. Die Gemeinde hat den Auftrag, Gottes Zeugnis zu sein, seit Pfingsten, Apostelgeschichte 2, Jahr 32. Und dieses Zeugnis hier auf Erden wird enden bei der Entrückung der Gemeinde. Und dann, wie das Römer 9 bis 11 erklärt, wird Israel wieder das Zeugnis übernehmen, so wie das war im Alten Testament bis zu Pfingsten, war Israel als irdisches Volk das Zeugnis. Und diese 144.000 werden sich bekehren und Gott wird sie durch diese schwere Zeit der Gerichte hindurchführen. Man kann sagen, das ist der Überrest aus Israel, der nach Jesaja 10, 20 bis... Moment, ich gebe die Stelle gerade direkt an, das ist eine sehr hilfreiche Stelle über diesen Überrest. Jesaja 10, Vers 20. Und es wird geschehen, an jenem Tag, da wird der Überrest Israels und die Entronnenen und das Entronnene des Hauses Jakob sich nicht mehr stützen auf den, der es schlägt, sondern es wird sich stützen auf den Herrn, den Heiligen Israels in Wahrheit. Der Überrest wird umkehren. Der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Denn wenn auch dein Volk Israel wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest davon wird umkehren. Vertilgung ist fest beschlossen, sie bringt einherflutend Gerechtigkeit. Denn der Herr, der Ewige, der Heerscharen, vollführt Vernichtung und Festbeschlossenes inmitten der ganzen Erde. Da sehen wir, ein Überrest aus Israel wird sich bekehren nach der Entrückung. Und diese 144.000 stellen die Vorhut dar, dieses Überrestes, der sich gleich nach der Entrückung der Gemeinde bekehren wird. Wir werden dann sehen, es werden sich nach diesen 144.000 noch mehr aus Israel bekehren. Schließlich ein Drittel der Nation wird zur Umkehr kommen nach Sacharja 13, Vers 8. Aber das ist die Vorhut und darum werden sie auch genannt, wie wir noch sehen werden in Offenbarung 14, eine Erstlingsfrucht für Gott. Die Erstlingsfrüchte waren die ersten, die geerntet wurden, aber dann kam die Haupternte. Und diese 144.000 sind die Erstlingsfrucht. Aber dann sehen wir, es wird auch einen Überrest geben aus allen Völkern. Das heißt, Menschen aus allen Nationen und Völkern, Stämmen und Sprachen werden sich nach der Entrückung noch bekehren. Aber das sind nicht Leute, die das Evangelium bis zur Entrückung gehört hatten. Von denen heißt es in 2. Thessalonicher 2, dass Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns schicken wird, dass sie alle der Lüge glauben werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, um gerettet zu werden. Also die Menschen, denen wir das Evangelium erzählt haben und sie wollten nicht hören, die werden keine Chance mehr haben, die werden alle diesem Irrwahn des Antichristen verfallen, des größten Verführers, der noch kommen wird. Aber wenn wir denken an all die Menschen, die wir noch nicht erreicht haben, dann ist es ein Trost zu wissen, dass selbst in dieser schwierigen Zeit nach der Entrückung wird eine unzählbare Schar aus allen Völkern zum Glauben kommen. Aus der arabischen Welt, aus Indien, aus Südostasien, eben aus allen Nationen. Das ist diese unzählbare Schar, die dann durch die große Drangsal hindurchgehen wird. Und dann kommt Kapitel 8, das siebente Siegel. Und dieses siebte Siegel wird die schlimmste Zeit eröffnen. Die große Drangsal haben wir gesehen. Ich kann jetzt nicht mehr alles begründen, weil die Begründung dafür habe ich in den zwei früheren Bibelstudientagen gegeben. Da müssen wir nachhören. Aber es geht einfach darum, dass wir den Zusammenhang sehen, wenn wir jetzt weitergehen in Offenbarung 12, 13 und so weiter. Das siebte Siegel eröffnet also die große Drangsal. Die schrecklichste Zeit, die kommen wird über diese Erde. Und sie wird 3,5 Jahre dauern, 1260 Tage. Aber bevor dann etwas geschieht, wird beschrieben, wie ein anderer Engel oder hier besser wiedergegeben, ein anderer Bote. Denn Angelos heißt Engel oder einfach Bote. Und im Alten Testament wird ja der Sohn Gottes, der kein Engel ist, sondern ist der ewige Gott, aber der vom Vater Gesandte wird immer wieder genannt, der Bote des Herrn. Besser Bote als der Engel des Herrn, der Bote des Herrn. Und dieser andere Bote, der dann als Priester zum goldenen Räuchaltar tritt im Himmel, im himmlischen Tempel, und Kraft gibt den Gebeten der Heiligen auf der Erde, das ist der Herr Jesus, der sich für die Gläubigen, die dann auf der Erde sein werden, einsetzt, dass ihre Gebete erhört werden. Und der Herr Jesus sagt ja in Matthäus 24 im Blick auf die gläubigen Juden nach der Entrückung, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte seht, das ist der Moment, wenn der Antichrist ein sprechendes Götzenbild auf den Tempelplatz in Jerusalem stellt, dann wisst ihr, dass die große Drangsal kommt. Dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen und nicht mehr zurückgehen. Denn dann wird große Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist seit Anfang der Schöpfung. Und dann sagt der Herr Jesus, betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht, wo das ganz schwer sein würde. Und auch nicht an einem Sabbat, wo dann auch der Verkehr eingeschränkt ist. Und so werden diese Juden nach der Entrückung intensiv beten, also nach der Entrückung, aber vor der großen Drangsal, dass eben das nicht auf einen Sabbat fällt und nicht in die Winterszeit fällt. Und der Herr Jesus als hoher Priester, er ist es, der ihre Gebete auf Erden wirkungsvoll macht durch seine eigene Herrlichkeit, indem er eben den Wohlgeruch des Rauchwerks, das von seiner Herrlichkeit spricht, den Gebeten hinzufügt. Und dann kommen die Posaunengerichte. Das heißt also, die Posaunengerichte sind der Inhalt der siebten Posaune. Des siebten Siegels, danke. Also das siebte Siegel besteht aus sieben Posaunengerichten. Aber wir haben gesehen, zwischen der sechsten Posaune, in Kapitel 9, und der siebten Posaune, von der wir in Kapitel 11, Vers 15 gerade vorhin gelesen haben, da gibt es einen Einschub. Das haben wir letztes Mal behandelt, da wird uns eben erklärt im Detail, welche Dinge da geschehen werden nach der Entrückung. Und wie in dieser Zeit dann auch zwei Zeugen auftreten werden in Jerusalem mit einem ganz besonderen Auftrag. Aber das haben wir alles letztes Mal behandelt. Und dann kommt eben die siebte Posaune. Da haben wir gelesen in Kapitel 11, Vers 15. Und wir sehen in diesem Zusammenhang, sagt die Gemeinde im Himmel, die 24 Ältesten, das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen. Also jetzt kommt es zur Vollendung mit der siebten Posaune. Aber da geschieht ja zunächst noch nichts. Und in Kapitel 12, 13, 14 und 15 wird im Sinn eines Einschubes erklärt, was in dieser Zeit nach der Entrückung alles geschehen wird. Aber dann in Kapitel 16 sehen wir, wie dann die sieben Schalengerichte über die Erde kommen. Und es ist eben so, genauso wie das siebte Siegel aus sieben Posaunengerichten besteht, besteht das siebte Posaunengericht aus sieben Schalengerichten. Und dann sind wir am Schluss der Drangsalszeit. Und Jesus Christus wird wiederkommen. Aber bevor die Wiederkunft Christi in Offenbarung 19 beschrieben wird, in Macht und Herrlichkeit, wird noch ein Einschub gemacht zwischen hinein. Und das ist Kapitel 17 und 18 über die Hure Babylon. Und da wird auch wieder ganz Wichtiges erklärt über den Hintergrund der Zeit, die kommen wird. Und dann ab Offenbarung 19, Vers 11, die Wiederkunft Christi und Kapitel 20, dann das tausendjährige Reich und Kapitel 21 dann die neue, der neue Himmel und die neue Erde, die neue Schöpfung. Also, der langen Rede kurzer Sinn. Der Ablauf der Offenbarung verläuft streng chronologisch, streng in zeitlicher Reihenfolge. Aber diese Reihenfolge wird unterbrochen durch Einschübe, die den Hintergrund dieser kommenden Zeit erklären. Und zwar so, dass es im Verlauf dieser sieben Sendschreiben und danach sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Schalen, gibt es insgesamt sieben Einfügungen. Es ist ein perfekter Plan. Und das hat man eben hier auf dem Skript so zusammengestellt. Immer eben den strengen Verlauf, diese Siegel 1 bis 7, wobei das siebte Siegel besteht aus sieben Posaunen. Und dann die siebte Posaune besteht aus sieben Schalen. Und dann kommt Jesus Christus als Richter und König der Welt. Aber dieser Ablauf wird eben siebenmal so unterbrochen mit Hintergrundserklärungen. Ich habe auf dem Skript das jeweils bezeichnet als Hintergrundprophetie. 1, Römisch 1, 2 und so weiter bis 7. Und zwar ist es auch noch schön, nochmal zu betonen, diese Einfügungen sind auch streng nach Schema. Immer vor Nummer 1 gibt es eine Einfügung, das wäre hier Kapitel 4 und 5, bevor das erste Siegel beginnt. Und dann immer zwischen Nummer 6 und 7. Darum hatten wir zwischen dem sechsten Siegel und dem siebten Siegel diesen Einschub mit den 144.000 und der unzählbaren Schar. Und dann kommt das siebte und dann eben vor dem 9.1, das heißt nach dem 7, kommt wieder ein Einschub. Da hatten wir den Einschub, der Herr Jesus als hoher Priester am goldenen Altar stärkt die Gebete der Heiligen auf der Erde. Und dann kommen die Posaunen. Aber zwischen Posaune 6 und 7 ist natürlich wieder ein Einschub. Und dann kommt die siebte Posaune. Aber da passiert zuerst noch nichts. Dann kommt ein Einschub. Und das ist unser Thema von heute. Die Frau mit der Sternenkrone und der feuerrote Drache, dann das Tier aus dem Meer und so weiter. Ein Einschub, der dauert bis Kapitel 15 und erst dann kommen ja die sieben Schalen. Und natürlich ganz nach Regel, zwischen der sechsten und der siebten Schale gibt es auch einen Einschub über Harmagedon. Und dann kommt die siebte Schale und es gibt nochmals einen Einschub. Nach sieben muss ein Einschub kommen, ja. Das ist eben Babylon, Offenbarung 17 und 18. Und dann kommt der Herr Jesus, Offenbarung 19, 20, das tausendjährige Reich, 21, die neue Schöpfung. Also wenn man das mal verstanden hat, diesen strengen Ablauf, dann wird es so viel einfacher, einen Zugang zur Offenbarung zu bekommen. Es gibt manchmal Leute, die sagen, ja, aber das ist ja verwirrend. Da liest man in der Offenbarung, plötzlich steht von der Wiederkunft Christi und dann kommen wieder Gerichte und der Herr ist gar nicht da. Und plötzlich später liest man wieder, Jesus Christus kommt. Ja, das kommt daher. In den Einschüben wird eben manchmal wieder vorausgegriffen auf die Wiederkunft Christi. Aber das war ja nur ein Einschub. Und da ist es noch nicht fertig. Das gehört zu diesem Einschub. Aber der strenge Ablauf ist gegeben durch die sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Schalen. Und dann kommt Jesus Christus eben in Kapitel 19. Ja, und jetzt schauen wir uns eben an. Wir haben das schon gesehen, die Bundeslade im Himmel, am Schluss von Kapitel 11, die gesehen wurde. Und das will eben ausdrücken, Gott ist treu. Und all seiner Verpflichtungen gedenkt er. Und er gedenkt daran, dass das Blut Jesu Christi gesprengt auf die Bundeslade im Himmel dass das für die Gläubigen spricht. Und jetzt kommt Kapitel 12, diese Frau mit der Sternenkrone. Die das männliche Kind gebiert. Wer ist dieses männliche Kind? Das ist ganz einfach zu beantworten. Das ist Jesus Christus, der Messias. Und zwar ist es eine direkte Anspielung auf Psalm 2. Wenn wir das kurz aufschlagen. Psalm 2 ist einer dieser vielen messianischen Psalmen im Alten Testament. Psalmen, die prophetisch auf den Messias hinweisen. Und da in Psalm 2 geht es ja ausdrücklich um den Messias. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf die Könige der Erde und die Fürsten ratschlagen miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Messias. Falls bei Ihnen Gesalbter steht, auf Hebräisch steht hier Messias. Das heißt der gesalbte König, Priester und Prophet. Das ist Jesus Christus. Und dann wird gesagt in Vers 7, da spricht der Messias selbst. Vom Beschluss will ich erzählen. Der Herr hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Hier geht es darum, dass Jesus Christus als Mensch von Gott durch den Heiligen Geist gezeugt war. Und Vers 8, fordere von mir und ich will dir zum Erbteil geben die Nationen und zum Besitztum die Enden der Erde. Mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Und jetzt sehen wir, das ist genau dieser Wortlaut, der da übernommen worden ist, Offenbarung 12, da heißt es, Vers 5, und sie gebar einen männlichen Sohn, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, der alle Nationen weiden soll mit eiserner Rute. Und da haben wir gelesen, mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Es fällt vielleicht auf, dass in der Offenbarung ist nicht ganz der Wortlaut gleich, steht nicht von zerschmettern, sondern weiden, aber mit eiserner Rute. Und das kommt von daher, ein bisschen hebräischer Unterricht, der Ausdruck, du wirst sie zerschmettern, im Hebräischen, Teroem. Das schreibt man genau gleich auf Hebräisch mit den Konsonanten, wie man schreiben würde Tirem. Tirem heißt, du wirst sie weiden. Und Teroem heißt, du wirst sie zerschmettern. Aber man schreibt es genau gleich. Aber man kann in gewissen Fällen ist es möglich, ein Wort auf zwei Arten zu lesen. Weil man im Hebräischen ja ursprünglich die Vokale nicht schrieb. Normalerweise ist es immer ganz klar, wie man aussprechen muss. Aber hier gibt es beide Möglichkeiten. Und das hat der Heilige Geist eben jetzt im Neuen Testament genommen und die zweite Bedeutung auch dazu gestellt. Also nicht nur Teroem, du wirst sie zerschmettern, sondern auch Tirem, du wirst sie weiden. Aber was jetzt wichtig war, ist zu zeigen, dieser männliche Sohn, das ist Jesus Christus, der kommen wird, um dann als König über diese Welt zu regieren mit einer eisernen Rute. Also mit Autorität, die solche, die dann gehorchen, die wird er weiden. Aber die, die sich dagegen auflehnen, die wird er zerschmettern. Darum sind beide Bedeutungen richtig. Teroem und Tirem. Also das ist Jesus Christus. Und jetzt kommt die Frage, wer ist die Frau mit der Sternenkrone? Und die katholische Kirche sagt, das ist Maria. Natürlich hat Maria Jesus Christus geboren. Aber es ist trotzdem nicht Maria. Denn wir werden gleich sehen, der Prophet Johannes erlebt hier plötzlich eine Zeitraffung. Denn in der zweiten Hälfte des Kapitels, da sind wir bereits in der Zeit der großen Drangsal, die 3,5 Jahre dauern wird, in der Zukunft. Und da lesen wir immer noch von dieser Frau, die dann in die Wüste fliehen wird. Also es handelt sich um etwas, das es damals gab, als Jesus Christus in die Welt kam und in Bethlehem geboren wurde. Aber um etwas, das dann auch in der Zukunft noch eine Rolle spielen wird. Und so ist es einfach, diese Frau ist Israel. Das Volk Israel. Und aus diesem Volk Israel, durch Maria, wurde Jesus Christus geboren, dieser männliche Sohn. Und dann haben wir gelesen, der feuerrote Drache, das wird ja erklärt, das ist der Satan, will dieses Kind auffressen. Und so wollte Satan Jesus Christus gleich nach der Geburt in Bethlehem vernichten. Durch den Kindermord von Herodes. Aber er konnte Jesus Christus nicht töten, denn die Eltern wurden gewarnt und flohen nach Ägypten bis nach dem Tod von Herodes. Aber jetzt sehen wir, wer hinter diesem Mann Herodes stand. Das war der Teufel selbst. Und dann haben wir aber gelesen, und dann wurde das Kind entrückt zu Gott. Und das ist nichts anderes als die Himmelfahrt. Der Herr Jesus wurde mit 33 Jahren entrückt in den Himmel. Aber da haben wir wieder das gleiche Phänomen der Zeitraffung, das wir ja gut kennen aus dem Film. Und für Johannes war die Vision wie ein Film. Eben mit Zeitraffung sehen wir Geburt, dann der Versuch des Mordes, dann die Himmelfahrt und schon sind wir in der Endzeit, weil wir dann lesen, ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Vers 6, und die Frau floh in die Wüste, wo selbst sie eine von Gott bereitete Stätte hat, auf dass man sie da selbst ernähre, 1260 Tage. Das sind die 3,5 Jahre der großen Drangsalszeit in der Zukunft. Und in dieser Zeit wird dann eben Israel, und zwar eben der gläubige Überrest, der für Gott als das wahre Israel gilt, diese 144.000, die werden dann fliehen auf die Berge und nach Jesaja 15 werden sie nach Moab hinübergehen. Das heißt, nach Mitteljordanien werden sie fliehen. Das ist Jesaja 16. Ich lese dort Jesaja 16 im Zusammenhang von Kapitel 15 her geht es ja um Moab. Das ist das Gebiet in Mitteljordanien jenseits des Toten Meeres. Und da steht, spricht Gott zu Moab, Vers 16, Vers 3, schaffe Rat, triff Entscheidung, mache der Nacht gleich deinen Schatten am hellen Mittag, verbirg die Vertriebenen, den Flüchtling entdecke nicht, lass meine Vertriebenen bei dir weilen. Sei, jetzt muss man so lesen, sei, o Moab, ein Schutz vor dem Verwüster. Also hier wird Moab aufgerufen, diesen Überrest, die 144.000, bei sich in Jordanien aufzunehmen und sie zu verstecken in dieser Zeit der Not. Und so werden die von Gott dann dort in der Wüste, werden sie ernährt werden, durchgebracht werden 3,5 Jahre. Und dann lese gleich weiter. Denn der Bedrücker hat ein Ende. Die Zerstörung hat aufgehört. Die Zertreter sind aus dem Land verschwunden. Und ein Thron wird durch Güte aufgerichtet werden. Und auf ihm wird im Zelte Davids einer sitzen, in Wahrheit, der da richtet und nach Recht trachtet und der Gerechtigkeit kundig ist. Also hier wird gesagt, die flüchten nach Moab, werden dort versteckt, so wie Juden auch in der Nazizeit versteckt worden sind, an vielen Orten. Und die werden dort versteckt werden und die ganze Drangsalszeit der Bedrückung, wo das Land überrannt werden wird. Von dem heißt es, die Zertreter sind aus dem Land verschwunden und dann wird ein Thron aufgerichtet, wo der Messias aus dem Haus Davids dann sitzen wird und regieren wird. Also so wird deutlich, diese Frau ist Israel. Israel damals und Israel in der Zukunft. Und jetzt, warum ist sie bekleidet mit der Sonne, hat den Mond unter ihren Füßen und hat eine Krone von 12 Sternen? Nun, wir kennen ja den Traum von Josef, wo er die 10 Sterne sieht. Die stellen 10 seiner Brüder dar, Stammväter der Stämme Israels. Und dann wird auch Sonne und Mond erwähnt. Und alle verbeugen sich vor Josef. Und da wussten die Brüder, der meint uns. Jeder von uns Brüdern, Eltern, Brüdern, wir sind ein Stern. Und wir sollten uns vor Josef verbeugen. Und auch Vater Jakob war schon ein bisschen entsetzt über diesen Traum. Er sagte, glaubst du, dass dein Vater und deine Mutter kommen würden, um sich vor dir zu verbeugen? Das war Sonne und Mond. Und jetzt wird klar, aber die 12 Sterne, das bedeutet die 12 Sterne Israels. Und Sonne und Mond weist eben hin, eben auf die Voreltern. Die Sonne auf Jakob. Also diese Frau ist eben das Volk Israel, und zwar das 12-stämmige Volk Israel. Und aus den 12 Stämmen werden die 144.000 kommen, aus jedem Stamm 12.000. Und so bezieht sich dann eben diese Flucht der Frau in Vers 6 auf die künftige Flucht des Überrestes in die Wüste nach Jordanien. Und das Schöne ist, Gott hat es festgelegt, das sind genau 1260 Tage. Die Not ist genau bemessen. Und das dürfen wir auch wissen für unser Leben. Auch wenn wir durch Schwierigkeiten hindurchgehen, wir sind nicht blindem Schicksal anvertraut, sondern auch für uns gilt Psalm 31, meine Zeiten sind in deiner Hand. Gott hat einen genauen Zeitplan. Und er ist so eingerichtet, dass er uns die nötige Kraft gibt, um da durchzukommen durch diese Not mit seiner Hilfe. Und das sehen wir auch hier, Gott hat den ganzen Zeitplan in der Hand. Auf den Tag genau ist alles bemessen. Aber dann sehen wir weiter in Vers 7, im Himmel gibt es einen Krieg. Michael und seine Engel kämpfen mit Satan, dem Drachen, und seinen Engeln. Die Engel des Drachen, das sind die Dämonen. Das sind also Engel, die mit Satan abgefallen sind von Gott. Damals, als er sein wollte wie Gott, nachzulesen in Jesaja 14, Vers 12, und man lese auch Hesekiel 28, Vers 12, auch dort findet man diesen Cherub, der sein wollte, wie Gott und schließlich gestürzt wurde. Und wir haben gelesen in Vers 3, dieser feuerrote Drache mit 7 Köpfen und 10 Hörnern, Auf seinen Köpfen 7 Diademe. Und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich fort. Und er warf sie auf die Erde. Es ist ja so, dass die Engel in der Bibel oft mit Sternen verglichen werden. Und darum werden sie auch genannt wie die Sterne, die heißen das Heer des Himmels, werden auch die Engel genannt das Heer des Himmels. Und dieser dritte Teil der Sterne weist hin auf all die Engel, die Satan bei seinem Fall mitgezogen hat zum Abfall von Gott. Aber da in Offenbarung 12, Vers 7, ist Satan und seine Engel befinden sich da im Himmel. Wie ist das möglich? Nun, ist gar nichts Überraschendes für Bibelleser. Wenn man bedenkt, in Hiob 1, da erscheinen doch die Söhne Gottes, die Engel, vor Gottes Thron im Himmel. Und dann heißt es, und da kommt einer in ihre Mitte, und das ist der Teufel. Das heißt also, dass der Teufel wirklich Zugang hat, auch nach seinem Fall in den Himmel, bis vor den Thron Gottes im Allerheiligsten. Und er will verhandeln und sagt, ja, Hiob ist sowieso nur ein treuer Mann, weil es ihm so gut geht, weil er so reich ist. Wenn alle so reich würden, würden ja alle so gottesfürchtig sein. Aber wenn er mal alles verliert, dann würde er sich lossagen. Und das hat dann aber nichts gefruchtet. Hiob ist nicht abgefallen. Dann sagt er, natürlich, gegen seine Haut gibt man alles her. Wenn man noch sein Leben retten kann, dann ist man bereit, allen Reichtum aufzugeben. Und dann wurde Hiob krank. Und auch dann hat er nicht aufgegeben. Aber das zeigt uns, dass der Satan so Zugang hat in den Himmel. Und das ist der Fall auch heute noch und noch bis in die Zukunft, von der da Offenbarung 12, Vers 7 spricht. Aber dann, ein entscheidender Punkt, wird es einen Kampf geben zwischen Michael, der genannt wird ein Erzengel im Judasbrief. Und der Ausdruck Erzengel, Archangelos, heißt einer der ersten Engel oder Engelfürsten. Und in Daniel 10 wird Michael genannt einer der ersten Fürsten. Das macht klar, dass es also neben Michael noch andere Erzengel gibt. Aber Michael ist offensichtlich ein ganz besonders mächtiger Engel, von Gott mit einer Autorität ausgestattet, mehr als die meisten anderen Engel. Und jetzt kämpft Michael mit Satan und der Sieg wird ganz klar zugunsten Michaels entschieden. Und er wirft den Teufel mit all den Dämonen definitiv aus dem Himmel, dass sie nicht mehr Zugang haben. Und darum steht in Vers 9, und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen, nun ist das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Das macht also klar, dass es nicht ein Einzelfall war bei Hiob, als Satan vor Gott erschien und gegen Hiob gesprochen hat und ihn als scheinheilig hingestellt hat. Hier wird gesagt, der Verkläger der Brüder, also das macht der Satan eigentlich mit allen Gläubigen. Und er erscheint immer wieder vor Gottes Thron und spricht gegen die Gläubigen. Und da hat er natürlich auch Gründe für. Denn jedes Mal, wenn ein Kind Gottes sündigt, kann er auftreten und das ist ein Erlöster. Aber was braucht man, wenn man einen Ankläger vor Gericht gegen sich hat, dann braucht man einen Anwalt, einen Advokaten. Ein Advokat ist jemand, der sich so für den Angeklagten einsetzt, als wäre er selbst der Angeklagte. Aber mit dem Unterschied, dass er alles weiß, das ganze Gesetz weiß. Das ist ein Advokat. Und wir lesen in 1. Johannes 2. Übrigens, gerade nachdem Johannes gesagt hatte in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann kommt Kapitel 2. Meine Kinder, ich schreibe euch dieses, auf das ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter oder einen Anwalt bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Also Jesus Christus ist im Himmel und er setzt sich als Anwalt ein für die Gläubigen. Und selbst wenn die Anklagen berechtigt sind, kann er sagen, aber ich bin für diese Sünde gestorben auf Golgatha. Du kannst dieses Kind Gottes nicht antasten. Und darum steht auch in 1. Johannes 5 von den Wiedergeborenen, der Böse tastet ihn nicht an. Heißt es von den Wiedergeborenen. Also, der Herr Jesus setzt sich für uns ein als Verteidiger. Aber nichtsdestotrotz, er ist ständig bemüht. Das heißt hier, denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Das heißt also dauernd, Tag und Nacht heißt dauernd. Der Teufel ist ja wie alle Engel an Raum und Zeit gebunden. Alle Geschöpfe sind an Raum und Zeit gebunden. Nur Gott ist nicht Raum und Zeit unterworfen, weil er allgegenwärtig ist. Aber wenn Gott im Buch Hiob, Kapitel 1, Satan fragt, woher kommst du? Dann sagt er, vom Umherreisen auf der Erde. Also er macht ständig Reisen. Und wenn er in Thailand ist, dann ist er nicht gleichzeitig in Indien. Bei den Hindus. Und wenn er bei den Hindus ist, in Kalkutta, dann dieser Stadt, die ja der geweiht ist, der vernichtenden Göttin, das ist eine ganz schreckliche Göttin des Verderbens und des Todes, der Kalkutta geweiht ist. Aber wenn er dort in Kalkutta ist, ist er nicht gleichzeitig in Rickenbach bei Winterthur. Aber weil er so viele Engel mit sich gezogen hat, die hat er verteilt überall auf der Welt. Und darum ist das Satanische ständig gleichzeitig am Wirken. Aber nicht, dass der Satan gleichzeitig überall wäre. Und wir lesen auch im Buch Daniel, Kapitel 10, da sagt ein Engel, dass er gekämpft hat mit dem Fürsten von Persien. Er spricht von dem Kampf mit dem Fürsten von Persien und er spricht auch von dem Kampf mit dem Fürsten von Griechenland. Da sieht man, dass also abgefallene Engel, Fürsten, auch an der Spitze von Nationen stehen. Und darum heißt es ja in Epheser 6, Vers 10 und folgende, wo es um die Waffenrüstung Gottes geht und unseren Kampf gegen die geistlichen Mächte der Bosheit, dann heißt es, unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. In den himmlischen Örtern. Und dann wird gesagt, gegen die Weltbeherrscher dieser Welt, die Kosmokratoren. Das heißt also, diese Engelfürsten stehen hinter den verschiedenen Ländern und beeinflussen auch die Regierungen. Jetzt weiß man, wer zum Beispiel hinter Ahmadinejad steht. Das ist dieser Fürst von Persien, der in Daniel 10 erwähnt wird. Das ist ein dämonischer Engelfürst unter der Oberherrschaft des Satans. Und jetzt versteht man auch, warum die Heiden von ihren Göttern sagen, die in Afrika, in Togo, nicht, dass diese Götter über die ganze Welt regieren, sondern sagen, diese Götter sind da, bei uns. Und die gleichen Götter müssen nicht von den Nachbarstämmen auch verehrt werden, sondern die sind da. Es gibt also Engel, die für verschiedene Völker stehen und da ihr Werk tun. Und wir sehen ja zum Beispiel auch bei dem Gadarener in Markus 5. Als der Herr Jesus kommt, sagen sie, er möchte sie doch nicht aus dieser Gegend wegschicken. Die waren dort stationiert. Und das, zum Beispiel im Buddhismus sieht man das in Thailand, die wissen ganz genau, für alle Quartiere und Häuser, da sind gewisse Geister, die da am Wirken sind. Und darum stellen die so kleine Vogelhäuschen vor ihren Häusern auf. Und da tun sie Blumen hin und Getränke für diese bösen Geister, damit sie nicht in ihre Häuser kommen, sondern selber ein Haus haben. Und auch in Bangkok, in dieser riesigen Stadt mit so vielen Millionen Menschen, die haben das ganz genau eingeteilt. Die sagen, sie wüssten genau, welche Geister über welches Quartier regieren. Und die sagen auch, sie wüssten die Namen dieser Geister und geben denen Opfer. Aber das Schreckliche ist, dass diese Menschen, die so in der Finsternis gefangen sind, dass die eigentlich gleich denken wie viele Christen heute. Die sagen, wenn wir eine Stadt evangelisieren wollen, müssten wir zuerst herausfinden, welche Geister wo über welches Quartier herrschen und was ihre Namen sind. Und dann müssten wir sie binden und erst dann kann man evangelisieren. Das ist pures Heidentum. Als der Apostel Paulus nach Europa kam, nach Philippi, da hat er nicht die Stadt in einem Gebetsmarsch umrundet und die Dämonen gebunden. Nein, er ist dort an den Fluss runtergegangen und hat das Wort Gottes gepredigt und der Herr tat das Herz der Lydia auf und auch anderer. Das ist reines Heidentum, was da praktiziert wird und das unter evangelikalen Christen. Es ist ganz schrecklich, das zu sehen. Aber es ist schon eine Tatsache, dass Dämonen eben an verschiedenen Orten am Wirken sind und dass der Satan sie so beherrscht. Aber eben, die haben auch Zugang in den Himmel, aber dann wird Schluss sein. Die werden dann definitiv runtergeworfen und in Offenbarung 12, Vers 11 lesen wir, und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Also die Gläubigen, die konnten durchhalten gegen all diese Anklage und auch wir können durchhalten um des Blutes des Lammes willen. Sonst, was wollten wir tun, wenn die Anklagen berechtigt sind? Aber um des Blutes des Lammes willen werden sie alle abgeschlagen. Dann wird das einem wirklich groß, wenn es so im Johannesbrief heißt, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Ja, und dann wird aber erklärt, jetzt wird es ganz schlimm für diese Erde, Vers 12. Wehe, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen. Und er hat große Wut, da er weiß, dass er wenig Zeit hat. Er weiß das. Und das kann er auch in der Bibel nachlesen. Und der Teufel liest ja auch die Bibel. Darum zitiert er sie auch in der Versuchungsgeschichte gegenüber dem Herrn Jesus, zitiert er aus Psalm 91. Er liest die Bibel und er weiß auch, dass da steht 1260 Tage. Und er weiß, ab diesem Moment kann ich jetzt nur noch 1260 Tage mein Unwesen treiben über diese Erde. Und darum wird er noch wütender sein als je. Übrigens, schon bei dieser Legion von Dämonen, bei dem Gadarener in Matthäus 8 heißt es, diese zwei Gadarener kamen aus den Gräbern, sehr wütend. Schon damals, vor 2000 Jahren, waren die schon verrückt. Und die wussten aber, dass es jetzt noch nicht Endzeit ist. Denn die sagen, willst du uns verderben vor der Zeit? Die wussten, zuerst kommt der Messias als Retter und wird dann abgelehnt werden. Und erst bei seinem zweiten Kommen werden wir dann in den Abgrund hinabgebunden werden. Das wissen Sie aus Jesaja 24. Also das ist schon eigentlich schlimm, wenn Dämonen die Bibel besser kennen als Gläubige, die Amillenaristen sind. Die sagen, es gibt kein tausendjähriges Reich mehr. Die bringen alles durcheinander, aber die Dämonen wussten genau, jetzt ist noch nicht die Zeit. Und darum hatten sie Angst, aber was ist jetzt? Du wirst uns doch nicht binden vor der Zeit. Und der Herr hat sie nicht gebunden. Und hat sie auch nicht aus dieser Gegend weggeschickt. Aber er ging dann, als die Leute sagten, er soll weggehen. Ja, und so weiß der Satan, jetzt hat er nur wenig Zeit und ist so wütend, aber wird noch wütender sein als diese Dämonen damals bei dem Gadarener. Und interessant ist das Wort Chalepos, wütend, aus Matthäus 8. Das kommt nur noch einmal im Neuen Testament vor, und zwar in 2. Timotheus 3, Vers 1. Dies wisse aber, dass in den letzten Zeiten schwere oder wütende Zeiten sein werden. Das ist Chalepos, wütend, schwer, rau, wild. Das ist die Endzeit, wo die satanischen Geister noch mehr wüten als je. Aber dann, in diesen letzten 3,5 Jahren, ist der absolute Höhepunkt. Und darum sagt der Herr Jesus in Matthäus 24, wenn diese Zeit nicht abgekürzt würde von Gott auf 3,5 Jahre, würde kein Mensch überleben, würde kein Fleisch gerettet werden. Und jetzt Vers 13. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, welche das männliche Kind geboren hatte. Und es wurden der Frau die 2 Flügel des großen Adlers gegeben, auf dass sie in die Wüste fliege an ihre Stätte, woselbst sie ernährt wird eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Und dann haben wir gesehen, die Schlange, der Satan, wirft einen Strom hinter ihr her, aber das gelingt dann nicht. Nun, die große Drangsal funktioniert so. Der Antichrist wird auf dem Tempelplatz, an heiligem Ort, einen Gräuel, ein Götzenbild aufstellen. Matthäus 24, Vers 15. Wenn ihr den Gräuel der Verwüstung an heiligem Ort seht, wer es liest, der beachte es. Dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Und etwas weiter, denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen seit und so weiter. Dieses Götzenbild ist gewissermaßen der Auslöser für diese 3,5 Jahre Drangsal. Und was geschieht dann? Gott wird seine schützende Hand von Israel wegnehmen und zulassen, dass dann der König des Nordens Israel vollständig überrennen wird. Das wird die große Drangsal auslösen. Und dann kommen andere Nationen und es gibt einen totalen Krieg, den letzten Weltkrieg. Aber dieser König des Nordens, der wird in Jesaja genannt der Assyrer. Und wird, das kann man nachhören auf dem Bibelstudientag, Kassetten, CDs über Jesaja, was wir im Moment in Herznach behandeln. Da haben wir all diese Stellen über den Assyrer behandelt. Dieser letzte Feind, der von Norden her Israel überrennen wird. Und dieser Assyrer wird immer wieder genannt ein Strom. Ein überflutender Strom. Und jetzt verstehen, warum es hier heißt, der Satan wird dann auch hinter diesen 144.000 einen Strom hinterherwerfen, um sie auch durch diesen Angriff zu vernichten. Aber es gelingt nicht. Und jetzt schlagen wir dazu auf Daniel 11. In Daniel 11, 36 bis 39 wird der Antichrist beschrieben. Der kommende falsche Messias, der in Israel regieren wird. Und dann in Vers 40 steht, Daniel 11, Vers 40, und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Sieht man den Strom? Ja? Und er wird eindringen in das Land der Zierde. Das schönste Land ist das Land Israel. In Gottes Augen. Ja, jetzt ist klar, das passiert in der Endzeit, zur Zeit des Endes. In Daniel 11 ist alles erfüllt, Vers 1 bis 35. Und ab Vers 36 springt der Prophet in die Endzeit. Und weil in den ersten 35 Versen alles erfüllt ist, wissen wir ganz genau, wer der König des Südens und wer der König des Nordens war. Denn dort geht es auch um diese zwei. Der König des Südens war immer Ägypten, südlich, südwestlich von Israel. Und der König des Nordens war immer Syrien. Jetzt wissen wir, wie es mit Syrien weitergeht. Das wird einer der wichtigsten Todfeinde Israels sein in der Zukunft. Aber es ist wichtig, der König des Nordens in der Vergangenheit, das war nicht dieses kleine Syrien von Assad, sondern viel mehr. Der König des Nordens war Syrien mit Libanon zusammen. Aber dann hat das umfasst große Teile der Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan, Tadschikistan, Afghanistan, Pakistan, Irak und Persien, Iran. Und wenn wir bedenken, was ich jetzt erwähnt habe, das sind heute alles islamische Staaten. Und die werden zusammenstehen. Und Joel 2 sagt, diese Armee, die kommen wird von Norden, um das Land zu überrennen, wird so groß sein, wie nie eine Armee zuvor gegen Israel gekommen ist. Und jetzt haben wir gelesen in Daniel 11, Vers 40, der König des Südens wird mit ihm, dem Antichristen, von Israel zusammenstoßen. Das heißt, Ägypten wird eine militärische Konfrontation mit Israel machen. Jetzt wissen wir auch, wie es mit Ägypten und seinem Frieden weitergeht. Und dadurch wird die israelische Armee unter dem Antichristen, der ja bereits das Götzenbild auf dem Tempelplatz aufgestellt haben wird, wie das dann geht, die sind abgelenkt im Süden. Und dann schlägt der von Norden zu und überrennt alles. Ich habe einen Schlachtplan gezeichnet. Es steht ja hier genau, wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Das heißt, er kommt auf dem Weg des Mittelmeers, von Libanon runter. Ja? Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Und er wird eindringen in das Land der Zirde. Und viele Länder werden zu Fall kommen. Also die werden auch noch gegen andere vorgehen. Das sind innerislamische Konflikte. Die streiten ja immer miteinander. Die streiten gegen die ganze Welt und sie streiten auch gegeneinander. Man ist nicht sicher als Muslim. Man ist genauso gefährdet als Muslim wie als Nicht-Muslim. Das ist schlimm. Es gibt mehr Terroropfer unter den Muslimen als unter den Juden. Ja, und jetzt lesen wir aber weiter. Diese aber werden seiner Hand entrinnen, Edom und Moab und die vornehmsten der Kinder, Ammon. Aha, muss ja sein. Wenn die nach Moab gehen, da wird es nicht möglich sein für diese Armee, den Überrest in Moab zu vernichten. Die werden entrinnen. Also gerade Moab und Edom, das ist das Gebiet südlich von, also Südjordanien, südlich des Toten Meeres auf jordanischer Seite. Und die vornehmsten der Kinder Ammon, das ist nördlich von Moab, also da, wo die Stadt Amman ist. Amman kommt ja von Ammon, die Hauptstadt. Aber dort werden sie nur zum Teil, die vornehmsten der Kinder Ammon werden entgehen. Das ist schon interessant, wie ein Mosaik aufgeht. Jede Stelle der Bibel stimmt mit der anderen überein. Darum, die werden also hier entrinnen. Und jetzt lese ich gerade noch weiter, weil es so spannend ist, nicht wahr? Jetzt wissen wir, was mit Syrien wird. Jetzt wissen wir, was mit Jordanien wird. Wir wissen, was mit Ägypten wird. Und er wird seine Hand an die Länder legen und das Land Ägypten wird nicht entrinnen. Das ist ein innerislamischer Konflikt. Die werden auf Ägypten losgehen. Und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen. Das ist das Gier, Geldgier. Und Libyer und Kuschiter werden in seinem Gefolge sein. Ha, Libyen wird auch zusammenspannen mit Syrien und all dieser Koalition, dieser Völker von Norden her. Und Kusch ist in der Bibel immer das Land südlich von Ägypten, also Sudan und im weiteren Sinn dann Äthiopien. Und Sudan ist ein islamisches Land, Nordsudan. Libyen und Sudan werden mit denen zusammenspannen, gegen Ägypten und gegen Israel. Und dann heißt es, aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken. Ja, wenn die Armee in Ägypten ist, dann hören sie aus dem Norden ein Gerücht, weil Europa muss dann mobilisieren. Europa wird ja einen Bund schließen mit den vielen von Israel nach Daniel 9,27 für 7 Jahre. Und wenn Israel angegriffen wird unter dem Antichristen, muss Europa, das widerstandene Römische Reich, eingreifen. Und wenn die dann ihre Truppen verschieben, wo gehen sie hin? Ja, der Militärschiffshafen ist in Haifa. Und im Hinterland, die große Ebene, das ist Harmagedon. Dann werden die dort in Harmagedon aufmarschieren. Aber das wird diese islamische Koalition wird erschrecken, wenn die kommen. Und übrigens, in Harmagedon gibt es einen der größten Militärflughäfen Israels. Mit Abflugeinrichtungen in alle Himmelsrichtungen. Sieht man sehr gut, wenn man vom Karmel oben runterschaut, von Mukhaka, sieht man den Militärhafen, Flughafen. Die können also mit ihren Schiffen und mit der Luftwaffe sich ideal nach Harmagedon verschieben. Wie das in Offenbarung 16 dann kommt. Aber da sind wir noch nicht so weit. Wir sind erst in Kapitel 12 jetzt. Aber ich muss auch immer wieder nach vorne gehen und dann wieder zurück. Ist normal. Und noch etwas. Da hört er Gerüchte aus dem Osten. Ja, natürlich, in Offenbarung 16. Wenn das Römische Reich die Truppen nach Harmagedon verschiebt, heißt es, dass die Könige von Sonnenaufgang aufbrechen werden. Wow. Die kommen natürlich auch aus Asien. Die Könige von Sonnenaufgang, die werden auch intervenieren. Steht aber dort nicht, das ist China oder Japan. Da muss man auch nicht mehr sagen, als was die Bibel sagt. Aber es ist darum interessant, dass wir dort im Osten sehr starke Nationen haben. Und die Bibel sagt in der Mehrzahl, die Könige von Sonnenaufgang werden dann aufbrechen. Und so wird er Gerüchte hören, nicht nur von Norden, von Ägypten aus gesehen, sondern von Osten. Und die werden ihn erschrecken. Da muss er zurück, um den Tempelberg wieder zu sichern. Da heißt es, und er wird ausziehen in großem Grimm, um viele zu vernichten und zu vertilgen. Und er wird sein Palastgezelt aufschlagen zwischen dem Meer und dem Berg der heiligen Zierde. Also zwischen dem Mittelmeer und dem Tempelberg. Jetzt kann man das auf der Karte auch einzeichnen. Also von Norden her, auf dem Schiffsweg, über Mittelmeer und über Landweg, wird alles überrannt. Ein bisschen noch von Nordjordanien, aber hört es bei Ammon auf. Moab ist geschützt, ja. Und dann geht die Armee runter, erobert Ägypten. Dann verschieben sich die Mächte von Europa. Und da brechen die im Osten auf. Dann muss der König des Nordens zurück und stellt seine Front auf zwischen Mittelmeer und Tempelberg. Ja, das ist schön südlich von Harmagedon. Da können die einen die Front bilden dort oben im Hinterland von Haifa und ihr kann die Front aufrichten auf der Höhe von Jerusalem, Tempelberg und Mittelmeer. Und darum erkläre ich, wenn ich mit einer Gruppe von Tel Aviv, vom Flughafen, über die Straße hinauffahre nach Jerusalem, kann ich erklären, das ist jetzt das Gebiet, wo dann Syrien mit seinen Verbündeten hier die Front bilden wird. Fährt man gerade da hindurch, kann man das so konkret erklären. Und da oben in Harmagedon ist die andere Front. Aber dann heißt es, und er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Dann erfüllt sich eben Sacharja 14, wo es heißt, dass der Herr, seine Füße werden auf dem Ölberg stehen, östlich von Jerusalem. Und dann wird der Herr Jesus kommen und wird diese Armeen bei Jerusalem, all diese Nationen, vernichten. Aber es ist nicht die ganze Welt, die nach Jerusalem kommt, sondern das sind eben diese Nationen aus dem Nahen Osten. Und der Herr wird diese Nationen vernichten. Aber die Vernichtung der Heere in Harmagedon ist nochmals was anderes. Das ist nicht das Gleiche, wenn der Herr auf dem Ölberg kommt, dann ist das nicht das Gleiche, wie wenn er in Harmagedon kommt. Wir müssen das in der Bibel unterscheiden. Das sind verschiedene Phasen, wenn er kommt. Und so wird Syrien zum Ende kommen. Der Herr selber wird Syrien ein Ende setzen. Wenn die das wüssten, wie es weitergeht. Aber jetzt ist Zeit, wo wir diesen Menschen das Evangelium verkünden können. Damit jetzt noch die Gnade Gottes annehmen. Und darum ist Mission und Evangelisation unter den Arabern ganz wichtig. Und auch unter den Juden. Denn in dieser Zeit, wenn der König des Nordens Israel überrennt, werden nach Sacharja 13, Vers 8 zwei Drittel der Juden ums Leben kommen. Und ich frage mich manchmal, wenn ich so die Massen sehe in Israel, ja, wer gehört vielleicht einmal zu den zwei Dritteln? Und wer zu dem Drittel? Ja? Und mit welchen Leuten in Jerusalem habe ich schon gesprochen, die werden sich dann bekehren und gehören zum Überrest Israels? Schon ein interessanter Gedanke. Ja, der Herr sagt ja auch bei Korinth zu Paulus, fürchte dich nicht, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Der Herr sagt, diejenigen, die zum Glauben kommen würden, schon bevor sie bekehrt waren. Und so können wir auch mit den Leuten sprechen und denken, wer gehört einmal zu denen, die sich bekehren und welche nicht? Können wir auch bei den Nachbarn denken. Aber eben, wir müssen ihnen das Evangelium sagen. Und das ist dann das Ende. Er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Ja, gehen wir doch zurück zu Offenbarung 12, denn wir haben noch 5 Minuten. Bis zur großen Pause. Wir haben zwar nur ein Kapitel gemacht, aber doch ein riesiges Panorama im Umfeld gesehen. Und das wird uns helfen dann auch bei Kapitel 13. Und jetzt möchte ich noch etwas sagen zu Vers 17. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihres Samens, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Wer sind denn diese übrigen ihres Samens? Nun, es ist so, nur der Überrest aus Judäa wird auf die Berge fliehen. Nicht der Überrest aus Jerusalem. Der wird zurückbleiben in der großen Drangsalszeit. Darum der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung seht, den heiligen Ort, dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Im Lukas-Evangelium, wo der Herr Jesus spricht über das, was sich im Jahr 68 bis 70 erfüllt hat, da sagt er im Blick auf die Judenchristen, wenn ihr Jerusalem von Armeelagern umzingelt seht, ist nicht das Gleiche wie ein Götzenbild auf dem Tempelplatz, in Matthäus. In Lukas sagt der Herr Jesus, wenn ihr Armeelager um Jerusalem seht, dann wisst, dass ihre Zerstörung nahe ist. Dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Und die in der Stadt Jerusalem werden auch erwähnt, die sollen auch fliehen und nicht mehr in die Stadt Jerusalem zurückkehren. Und damals im Jahr 68, als die Römer ihre Armeelager um Jerusalem aufgestellt hatten, wussten die Judenchristen, jetzt kommt das Ende der Stadt. Und die sind alle geflohen Und zwar auf die Berge im Westjordanland. Und dann sind sie nach Jordanien hinübergegangen, nach Pella, und wurden dort von König Agrippa als friedliebende Bürger aufgenommen. Und so wissen wir von keinem einzigen Judenchrist, dass er bei der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 umgekommen wäre. Aber dort, es gibt so Ähnlichkeiten zwischen Lukas 21 und Matthäus 24. Aber es ist nicht das Gleiche. In Lukas 21, das hat sich erfüllt, damals. Und da musste Jerusalem und Judäa fliehen. Aber in der Zukunft, sagt der Herr, nur Judäa wird fliehen. Und wenn man jetzt Zacharia 12 liest, sieht man, dass ein Überrest in dieser großen Drangsal wird in Jerusalem zurückbleiben und in größte Bedrängnis kommen. Aber ganz am Schluss der Drangsal kehrt der Überrest aus Moab zurück, der Überrest aus Judäa, und wird, sagen die Bewohner von Jerusalem, eine Stärke sein in dem Herrn. Die kommen dann ihren Brüdern in Jerusalem zu Hilfe. Und in Zacharia 10 sieht man dann, der Herr wird über ihnen erscheinen. Und wird den Überrest, der auf der Erde kämpft, wird er vom Himmel her unterstützen. Das ist ganz dramatisch. Aber dort Zacharia 12 muss man lesen, dann sieht man den Unterschied, der Überrest in Jerusalem und der Überrest aus Juda, aus Judäa. Also nur die werden fliehen, die aus Judäa. Und darum heißt es hier, der Drache wurde zornig und er ging hin, Krieg zu führen mit den Übrigen. Und er wird gegen Jerusalem Krieg führen, wenn der König des Nordens Jerusalem einschließen wird. Und dann werden die in größte Not und Bedrängnis kommen, aber schließlich durch den Herrn selbst befreit werden. Und so sehen wir, es geht wie ein Puzzle auf. Jedes Detail passt mit allen anderen Abschnitten in der Prophetie überein. Aber es ist wichtig, dass man sich eben mehr und mehr eine Übersicht verschafft, sonst kann man das nicht zusammenfügen. Ja, jetzt machen wir Pause. Halbe Stunde Kuchen und Kaffee. Wir kommen jetzt zu Kapitel 13. Das heißt, 12, Vers 18 gehört mit dazu. Und ich stand auf dem Sande des Meeres. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, welches 10 Hörner und 7 Köpfe hatte. Und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Leoparden. Und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie eines Löwenmaul. Und der Drache gab ihm seine Macht und seinen Thron und große Gewalt. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tode geschlachtet. Und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde verwunderte sich über das Tier. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Gewalt gab. Und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tiere gleich? Und wer vermag mit ihm zu kämpfen? Es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete. Und es wurde ihm Gewalt gegeben zu wirken 42 Monate. Und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen wie der Gott, seinen Namen zu lästern und seine Hütte und die, welche ihre Hütte in dem Himmel haben. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Gewalt gegeben über jeden Stamm und Volk und Sprache und Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, an jeder, dessen Name nicht geschrieben ist, in dem Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Wenn jemand ein Ohr hat, so höre er. Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwerte töten wird, so muss er mit dem Schwerte getötet werden. Hier ist das Ausharren und der Glaube der Heiligen. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen und es hatte 2 Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Und die ganze Gewalt des ersten Tieres übt es vor ihm aus. Und es macht, dass die Erde und die auf ihr wohnen, das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, dass es selbst Feuer vom Himmel auf die Erde herabkommen lässt vor den Menschen. Und es verführt, die auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, welche vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurde. Indem es die, welche auf der Erde wohnen, auffordert, ein Bild dem Tiere zu machen, das die Wunde des Schwertes hat und lebte. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, auf dass das Bild des Tieres auch redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Knechte, dass sie ein Mahlzeichen annehmen an ihre rechte Hand oder an ihr Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Jetzt finden wir da in Kapitel 13 wieder etwas Neues. Das Tier aus dem Meer. Nachdem wir die Frau hatten mit der Sternenkrone, den feuerroten Drachen, das ist der Satan, und jetzt eben dieses Tier aus dem Meer und in Vers 11 nochmals ein Tier, aber aus der Erde. Und das sieht aus wie ein Lamm. Es hat zwei Hörner, gleich einem Lamm. Allerdings, wenn man zuhört, wie dieses Tier redet, dann hört man die Stimme Satans. Es redet wie ein Drache. Warum handelt es sich hier? Nun, wenn man das Alte Testament gelesen hat, hat man sofort die Verbindung. In Daniel 7 finden wir den Traum Daniels von den vier Tieren, die aus dem Weltmeer heraufkommen, eines nach dem anderen. Zuerst ein Löwe mit Adlersflügeln, dann ein gefräßiger Bär, danach ein Leopard mit vier Köpfen und vier Flügeln und schließlich ein schreckliches Tier mit 10 Hörnern. Dort in Daniel 7 wird erklärt, diese vier Tiere bedeuten Königreiche. Der Text selber macht klar, hier geht es um politische Mächte in der Weltgeschichte. Und es ist so, dass diese vier Tiere eigentlich parallel gehen mit dem Traum von Nebukadnezar in Daniel 2, wo auch vier aufeinanderfolgende Weltreiche beschrieben werden. Und dann wird erklärt, das erste dieser vier Weltreiche, das ist das Reich, Königreich Babylonien zur Zeit von Daniel. Und so ist es ganz einfach, der Löwe mit den Adlersflügeln in Daniel 7, das ist das babylonische Weltreich zur Zeit von Daniel. 609 bis 539 vor Christus, genau 70 Jahre. Aber danach kam, nach diesem majestätischen Reich von Nebukadnezar, darum ein Löwe mit Adlersflügeln, kommt ein etwas plumpes Reich, aber sehr gefräßig. Und das war das Medopersische Reich, das viel größer wurde als das Babylonische Reich. Nur, das waren keine absoluten Herrscher mehr, denn die waren an ihre eigenen Gesetze gebunden. Und darum wird es verglichen mit einem etwas plumpen Bär, aber sehr gefräßig, eben darum auch viel größer. Und danach kommt ein Leopard mit vier Köpfen und vier Flügeln. Der Leopard ist da das schnellste aller dieser Tiere und das weist in der Geschichte hin auf das nächste Weltreich. Das war das Weltreich von Alexander dem Großen, der in dieser sagenhaften Zeit von lediglich 13 Jahren alles eroberte von Griechenland in Europa über Landstriche in Afrika bis nach Indien, über den Indus hinaus, also heute Pakistan. Und das war eben dieses Reich, das dem Leoparden entspricht. Aber vier Köpfe, gleich nach dem Tod von Alexander, wurde dieses Reich in 4 Blöcke auseinandergerissen. Darauf weisen die 4 Köpfe hin. Und dann das 4. Tier, ein Tier mit 10 Hörnern. Das ist aber genau das Gleiche, was wir hier haben. Das Tier aus dem Meer in Offenbarung 13 hat auch 10 Hörner. Vers 1. Und das war in der Geschichte das Römische Reich. Nachdem die letzten Reste des Alexanderreiches verschwunden waren in der Schlacht von Actium, 40 vor Christus, gab es nur noch ein Weltreich, das Römische Reich. Und zu dieser Zeit lebte Johannes. Und er hatte ja die Offenbarung bekommen unter Kaiser Domitian. Und jetzt sieht er hier dieses 4. Tier von Daniel noch einmal. Und er sieht es, wie es aus dem Meer heraufsteigt und eine absolute, totalitäre, teuflische Macht werden sollte. Ein ganz wichtiger Vers, um jetzt das gut zu verstehen, ist Kapitel 17, Vers 8. Im gleichen Buch wird erklärt, von dem Tier mit den 7 Hörnern. Das Tier, welches du sahst, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht in dem Buch des Lebens geschrieben sind, von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, dass es war und nicht ist und da sein wird. Dann wird noch erklärt, hier ist der Verstand, der Weisheit hat. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf welchen die Frau sitzt. Und es sind 7 Könige. 5 von ihnen sind gefallen, der eine ist, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kleine Weile bleiben. Und das Tier, welches war und nicht ist, es ist auch ein 8er und ist von den 7 und geht ins Verderben. Also ein bisschen kompliziert. Das werde ich dann aber erklären, wenn wir bei Kapitel 17 sind. Vers 12. Und die 10 Hörner, die du sahst, sind 10 Könige, welche noch kein Königreich empfangen haben, aber Gewalt wie Könige empfangen. Eine Stunde mit dem Tier. Diese haben einen Sinn und geben ihre Macht und Gewalt dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie überwinden. Denn er ist Herr der Herren und König der Könige, und die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und Treue. Ja, also hier wird erklärt, in Bezug auf das Tier, es weist 3 Phasen auf. Vers 8. Das Tier war, ist nicht, wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Es gab ein römisches Reich und damals wurde Jesus Christus geboren. Der Heiland der Welt wurde in Bethlehem unter Kaiser Augustus geboren. Und wir wissen, im Jahr 476, da drangen die Barbaren aus dem Norden und dem Osten ins Weströmische Reich ein und splitterten es von innen her auf, indem sie unabhängige Königreiche bildeten. Und so ging das Weströmische Reich durch Zersplitterung unter. Aber das Oströmische Reich, das blieb weiterhin bestehen bis 1453, also bis ans Ende des Mittelalters. Und damals unter dem Ansturm der Türken konnte es nicht mehr standhalten und wurde vernichtet. Aber im Westen gab es schon längst wieder eine Heilung, eine Wiederherstellung. Denn schon um 800 hat Karl der Große das Weströmische Reich als das Heilig-Römische Reich wieder vereinigt. Also es gab keinen Unterbruch. Ja? Das Oströmische Reich war da, das Weströmische Reich ging so zersplittert in eine Phase der Auflösung, wurde aber wieder um 800 hergestellt und hat dann weiter bestanden über Jahrhunderte hinweg. auch über 1453, als das Oströmische Reich unterging, hat es weiter bestanden, später hat man es genannt, das Heilig-Römische Reich deutscher Nation. Weil immer deutsche Kaiser vom Papst in Rom eingesetzt wurden. Und dieses Heilig-Römische Reich deutscher Nation hat also große Teile Europas durch die Jahrhunderte hindurch zusammengehalten. Und das ging bis 1806, als Kaiser Franz Josef II. Die Krone des Heilig-Römischen Reiches deutscher Nation selbstständig ablegte. Aber 2 Jahre davor hatte Napoleon sich selber gekrönt. Und dann hat er diese verrückten Kriegsfeldzüge veranstaltet, durch ganz Europa hindurch, auch durch die Schweiz hindurch. Da, wo ich aufgewachsen bin, in Dietikon, sieht man immer noch auf der anderen Limmatseite sieht man einen Gedenkstein, der daran erinnert, wie Napoleons Truppen über die Limmat dort bei Dietikon rübergegangen sind. Und Napoleon ging bis nach Russland mit seinen Feldzügen. Und es war klar, er wollte Kaiser des Römischen Reiches sein. Und so überlebte das über den Untergang des Heilig-Römischen Reiches Deutscher Nation 1806, lebte das weiter. Aber 1813, in der Völkerschlacht von Leipzig, war sein Schicksal besiegelt. Im darauffolgenden Jahr hat das Parlament von Frankreich Napoleon weggetan. Von da an gab es kein römisches Reich mehr. Und da hat diese Phase eingesetzt, ist nicht. Das war die Zeit des Nationalismus. Man war nicht mehr bedacht auf Einheit in Europa, sondern auf Nationalismus. Man war stolz, Deutsch zu sein oder Spanisch oder Italienisch. Und so hat man sehr viel Wert gelegt auf die Eigenheiten der Nationen. Und diese innere Zerspaltung unseres Kontinents, der so lange geeint war, durch das Vierte Reich von Daniel, dieser Kontinent ging in seiner Zersplitterung so weit, bis der Höhepunkt erreicht wurde 1914. Da brach der Erste Weltkrieg aus mit 18 Millionen Toten. Der schrecklichste Krieg bis dahin. Und nach dem Krieg war das Problem nicht gelöst. Und darum ging es weiter. So kam es zum Zweiten Weltkrieg, noch schlimmer, 1939 bis 1945, mit 50 bis 70 Millionen Toten. Der schrecklichste Krieg aller Zeiten bis dahin. Und als dann im Frühjahr 1945 die Glocken läuteten, auch hier in der Schweiz, war Europa am Boden zerstört. Und gleich darauf, ein Jahr später, kam Winston Churchill nach Zürich und hat an der Uni einen berühmten Vortrag gehalten und gesagt, Let Europe arise. Lasst Europa aufstehen. Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. Der Weg dahin ist nicht schwer. Es braucht nicht mehr, als dass 300 oder 400 Millionen Männer und Frauen Segen statt Fluch und so weiter ernten. Und so hat er erklärt, wie man es machen muss. Und dann kamen in den 50er Jahren die römischen Verträge, 1957. Und da sind 6 Nationen näher zusammengerückt. Und diese Entwicklung ging dann weiter. Es entstand die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, später die EG, Europäische Gemeinschaft. Das ist mehr, nicht nur Wirtschaft. Und das ging weiter, bis schließlich daraus eine Europäische Union wurde. Nicht nur eine Gemeinschaft, sondern eine Vereinigung, Union. Und man war willig, immer noch mehr dazu zu nehmen, bis schließlich 27 Nationen da zusammenkamen. Und was soll das Ganze? Das haben uns die Europavisionäre schon längst erklärt. Emil Luss hat in den 1950er Jahren gesagt, Europa, die europäische Einheit, brauchen wir nicht zu schaffen, sondern lediglich wiederherzustellen. Und Franz Blankert, einer unserer ehemaligen Staatssekretäre, hat als Europabefürworter, was es ja in der Schweiz auch gibt, gesagt, ein heilig römisches Reich, europäische Nation soll gezimmert werden. Die wissen schon, was das soll, dieses Gebilde. Aber jetzt sehen wir, dass das ganze Schiff beginnt zu wackeln. Und zwar gerade auf dem Finanzsektor. Und wir haben ja früher gesehen, Offenbarung 6, bei den ersten Siegeln, da kommt eine enorme Wirtschaftskrise. Und die Offenbarung hat ja ganz besonders eben dieses Gebiet im Fokus, dass eben, wo sich die Christenheit am meisten entfalten sollte. Warum haben wir nebst dem Alten Testament, wo wir so viele prophetische Bücher haben, im Neuen Testament nochmals ein prophetisches Buch? Weil es sich ganz besonders auf die Länder konzentriert, die am meisten mit dem Christentum konfrontiert waren. Und darum ist dieses Thema Europa in der Offenbarung ganz zentral. Und da wird erklärt, dass es also zu schweren wirtschaftlichen Nöten kommen wird und zu massiver Teuerung, nämlich von etwa 1300% Inflation. Das kann man so berechnen, weil dort steht, dass ein Liter Weizen einen Denar kosten wird. Und der Denar war zu römischen Zeiten der Tageslohn eines Arbeiters. Und wenn ein Liter Weizen den Tageslohn eines Arbeiters kostet, dann ist das von heute aus gesehen etwa 1300% Inflation. Und dann wird auch gesagt, dass das Schwert losgehen wird und Blut vergießen. Und das bedeutet, Europa wird erschüttert werden von inneren Kämpfen. Natürlich müssen wir da nicht denken, dass Deutschland plötzlich gegen Frankreich Krieg führt. Die sind jetzt im gleichen Schiff. Oder gegen Spanien. Die müssen jetzt Geld runterpumpen. Die sind alle im gleichen Schiff. Und das ist die Erklärung, warum dann diese Diktatur entstehen kann. Ein Mann, das Tier aus dem Meer, das ist ein Mann, der dieses Reich in sich verkörpert. Und der absolute Macht hat, und zwar die Macht von Satan selbst bekommt. Vers 2 am Schluss, und der Drache gab ihm seine Macht und seinen Thron und große Gewalt. Ein Mensch, der auf dem Thron des Satans sitzt. Es ist fast nicht zu glauben. Aber wie kann Europa bereit sein, auf Demokratie zu verzichten? Ganz einfach, wenn es wirtschaftlich nicht mehr geht und was die Sicherheit betrifft nicht mehr geht, dann ist man bereit, alles herzugeben. So war das auch in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Man hat den König abgeschafft und die Demokratie eingeführt, Weimarer Republik, und war stolz auf Demokratie. Und dann kam die Weltwirtschaftskrise und schon kommt ein Kunstmaler und sagt, ich führe euch aus dem Schlamassel raus. Und die Masse war bereit, alles herzugeben, alle Freiheit an einen Mann, um eben, damit die Arbeitslosigkeit in den Griff kommt, in den Griff gebracht wird und so weiter. So geht das, ganz einfach. Und so wird das sich einfach wiederholen, aber das geschieht erst nach der Entrückung der Gemeinde. Und so wird eben diese dritte Phase kommen, das Tier wird heraufsteigen aus dem Abgrund und dann ins Verderben gehen. Aber wir sehen, diese dritte Phase begann nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wo ist Europa heraufgestiegen? Aus diesem Grab des Zweiten Weltkrieges mit 70 Millionen Toten. Wir haben gelesen, es wird heraufsteigen aus dem Abgrund, griechisch Abyssos. Dieses Wort bezeichnet in Römer 10 das Totenreich. Und das neue Europa ist wirklich wörtlich aus dem Totenreich heraufgestiegen, nachdem Winston Churchill gesagt hat, let Europe arise. Ja, aus diesem Grab. Das ist die dritte Phase. Man könnte fragen, aber wieso steht da war, ist und wird heraufsteigen? Denn zur Zeit von Johannes war ja das Römische Reich noch. Nun, er benutzt die drei Zeiten der Grammatik. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und man muss das auf folgendem Hintergrund sehen. Dieses Reich wird ja in dieser Person, die da als Diktator kommen wird, vergöttert werden. Dieser Führer wird ja angebetet werden. Und der wahre Gott, wie in Offenbarung 1, Vers 4 genannt, der da war und der da ist und der da kommt. Und so ist es ironisch, wenn dieses Reich, wenn Europa sich selber an die Stelle Gottes setzt und Gott ja nicht einmal einen Platz geben will, wenigstens erwähnt in einer Verfassung Europas, stellt sich das Reich an Gottes Stelle. Aber was ist das für ein Reich? Das Tier war, ist nicht. Was ist das für ein Gott, der plötzlich aufhört zu existieren? Und gut, nachher heißt es, und wird heraufsteigen aus dem Abgrund, aber gleich geht es weiter und ins Verderben gehen. Das ist nur eine kurze Phase und dann kommt das Ende. Und dann wird Jesus Christus kommen. Aber wir haben gesehen, in der letzten Phase werden sie noch mit dem Lamm Krieg führen. Und das Lamm wird sie überwinden. Das wird geschehen, wenn Europa seine Truppen wird nach Harmagedon verschieben müssen. Die gehen dorthin, um Israel unter dem Antichristen zu helfen. Das wird eine Überraschung sein, dass dann Jesus Christus wiederkommt. Weil das gottlose Europa rechnet nicht damit, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und so wird das eine Überraschung sein, wenn er in Harmagedon erscheint. Aber die werden nicht anders sein als das Römische Reich vor 2000 Jahren, das bereit war, Jesus Christus zu kreuzigen. Denn Pilatus hat ja als Vertreter des Römischen Reiches Jesus Christus kreuzigen lassen. Und in der Zukunft wird das neue Europa Krieg führen gegen das Lamm. Die werden auf ihn schießen. Aber das Lamm wird sie überwinden. Denn es ist Herr der Herren und König der Könige, wie wir gelesen haben. Ja, also das zeigt uns die Aktualität von Offenbarung 13. Dass schließlich Europa als ein mächtiges Reich dastehen wird. Es wackelt heute. Es muss so wackeln, damit man bereit ist, die Macht an einen Mann abzugeben. Aber dieser Mann wird so mächtig sein, weil der Satan ihm seine Macht gibt. Und darum wird es das mächtigste Reich sein. Es ist aber nicht eine Welteinheitsregierung. Das wird so oft gesagt. Wir finden eben den König des Nordens. All die Länder, die ich schon erwähnt habe im Nahen Osten. Das sind zwei Zivilisationen, die aufeinander treffen werden. Aber wir haben auch die Könige von Sonnenaufgang. Das sind auch andere mächtige Nationen, die in der Zukunft eine Rolle spielen werden. Das wird nicht eine Ein-Mann-Regierung der Welt sein. Sonst gäbe es ja gar keinen Konflikt mehr. Dann wären ja alle ruhig. Aber es wird so sein, dass Europa unter diesem satanischen Mann der stärkste Machtblock werden wird. Und darum werden die Menschen sagen, wer kann mit dem Tier kämpfen? Aber erst dann, das ist noch nicht jetzt. Jetzt ist das ganze Schiff ist so wackelig und dann ist es auch so, dass sie so lange haben, bis sie mal einen Entscheid haben, weil sie keine Zentralregierung haben, wo ein Mann sagt so, die diskutieren miteinander und da werden die Leute auch müde davon. Immer so lange und niemand sagt mal die richtige Lösung. Und das macht Europa immer mehr empfänglich für eine andere Lösung. Wenn nur noch einer das Sagen hat, und dann müssen die anderen nicht mehr denken. Und der wird so eben beeindruckend sein, weil er einfach eben die Macht Satans haben wird. Aber wir sehen, diese volle Macht wird er haben, 42 Monate, Vers 5. Das ist wieder die Zeit der großen Drangsalszeit. Das sind diese letzten 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Christi. Und jetzt haben wir aber noch ein zweites Tier, das gleichzeitig existiert, nicht nachher kommt und das andere ablöst, sondern zusammenarbeitet. Das ist das Tier aus der Erde. Es sieht ganz anders aus. Es hat 2 Hörner. Und nur ein Kopf, natürlich. Aber das andere Tier aus dem Meer, das hat 7 Köpfe und 10 Hörner. Und übrigens haben wir gelernt, also Kapitel 17, die 7 Köpfe bedeuten 7 Berge. Und es ist so, Rom ist von alters her bekannt als die 7-Hügel-Stadt. Das bestätigt nochmals, es geht hier um das Römische Reich. Aber eben in seiner letzten Form. Und wer ist denn das Tier aus der Erde, das 2 Hörner hat wie ein Lamm? Das ist also eine Person, die ähnelt, die gleicht Jesus Christus. 30-mal finden wir in der Offenbarung diesen Ausdruck, das Lamm. Und es wird immer für Jesus Christus gebraucht. Und dann haben wir noch diese Stelle, also 29-mal für Jesus Christus, und dann steht hier, hatte 2 Hörner, gleich einem Lamm. Also das wird ein Mann sein, der wird kommen, als wäre er Christus, der Messias. Und dieses Tier kommt nicht aus dem Meer, sondern aus der Erde. Das Meer ist in der Bibel immer wieder ein Bild der Völkerwelt. Man lese die letzten Verse von Jesaja 17. Da heißt es, die Nationen sind wie das aufgewühlte Meer, das nicht ruhig sein kann. Das sind die Völker dieser Welt. Und was steht im Kontrast zu den Völkern dieser Welt? In der Bibel steht das Volk Israel als Kontrast. Das Land Israel steht als Kontrast zu den Völkern. Und so wird dieses zweite Tier, das aussieht wie ein Lamm, wird aus Israel kommen. Das wird also der falsche Messias sein, der kommen wird und den die Masse der Juden als ihren Messias annehmen werden. Aber der Überrest, der umkehren wird nach der Entrückung, der wird natürlich den Antichristen nicht akzeptieren. Und jetzt sehen wir, dass man eben dieses zweite Tier bezeichnen muss als Antichrist. Das Wort Antichrist kommt ja nur vor in 1. Johannes 2, 18 und folgende. Anti heißt gegen, also der gegen Christus, gegen den Messias ist. Aber Anti bedeutet gleichzeitig auf Griechisch anstelle von. Der Antichrist ist also der sich an die Stelle von Christus setzt. Und jetzt ist klar, das ist der Antichrist, dieses Tier aus der Erde, das 2 Hörner hat, gleich einem Lamm. Weil in den meisten Büchern über Prophetie wird immer das erste Tier als Antichrist bezeichnet. Das ist aber nicht ganz korrekt. Nein, es ist überhaupt nicht korrekt. Aber es ist nicht ein schlimmer Fehler. Darum sage ich nicht ganz korrekt. Ist nicht ein schlimmer Fehler, aber es ist nicht korrekt. Also, wir müssen diese beiden Tiere unterscheiden. Das Tier aus dem Meer, das wird ein Nichtjude sein, der in Europa die Herrschaft an sich reißt. Und das Tier aus der Erde, das wird ein Jude sein, der im Land Israel die Macht an sich reißt. Aber er wird mit diesem Herrscher in Europa zusammenarbeiten. Er wird wirken wie ein Propagandaminister. Und zwar dadurch, dass er der größte Okkultist oder Esoteriker aller Zeiten sein wird. Mit Zeichen und Wundern. Und jetzt verstehen wir, das ist die gleiche Person wie in 2. Thessalonicher 2 beschrieben. Ich lese vor. 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Lasst euch von niemandem auf irgendeine Weise verführen. Denn dieser Tag, das ist der Tag der sichtbaren Wiederkunft Christi, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und geoffenbart worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Das ist dieses Tier aus der Erde, welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisset ihr, was zurückhält, dass er zu seiner Zeit geoffenbart werde. Das ist der Heilige Geist, der heute noch in der Gemeinde ist. Der hält zurück, dass er nicht offenbar werden kann. Und auf Griechisch ist eben Geist sächlich. Top Neuma, das Geist. Und darum steht hier, was zurückhält, dass er zu seiner Zeit geoffenbart werde. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Nur ist jetzt der, welcher zurückhält, bis er aus dem Wege ist. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Jetzt wird männlich der, der zurückhält, gesagt. Weil der Heilige Geist Gott ist, spricht der Text eben nicht nur grammatikalisch das was, sondern der, welcher zurückhält. So wie der Herr Jesus in Johannes 14 sagt, wenn jener, der Geist der Wahrheit, Ekenos, männlich, gekommen sein wird, so wird er euch in alle Wahrheit führen. Also das was, der, welcher, das ist der Heilige Geist. Nur ist jetzt der, welcher zurückhält, bis er aus dem Wege ist. Bei der Entrückung geht der Heilige Geist, der an Pfingsten gekommen ist, weg mit der Braut. Der Geist und die Braut sagen, komm. Offenbarung 22. Ich lese jetzt weiter. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, auf das alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Hier wird also gesagt, der Antichrist, der hier genannt wird, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, der Gesetzlose, der wird sich in Jerusalem in den Tempel setzen und er tut Zeichen und Wunder. In aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge. Weil es eine satanische Täuschung ist. Also das ist genau das, was wir in Offenbarung 13, 11 und folgende sehen. Der wird unglaubliche Zeichen und Wunder tun. Zwei werden stellvertretend erwähnt. Er kann Feuer vom Himmel herabkommen lassen und er kann ein Götzenbild zum Sprechen bringen. Und wir wissen doch aus der Geschichte von Elia, die Baalspriester konnten den Baal nicht dazu bewegen, dass er einen Blitz vom Himmel brachte. Obwohl Baal der Blitzgott der Kanaaniter war, kam nichts. Und als Elia schlicht betete, ohne da ekstatisch herumzuspringen, wie die Baalspriester, das ist Heidentum, wenn man so herumspringt beim Beten. Aber Der hat ganz schlicht gebetet und dann kam Feuer vom Himmel und ganz Israel wusste, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und so war das Zeichen Feuer vom Himmel, war im Alten Testament der klare Erweis für den wahren Gott. Aber in der Zeit, wenn Gott die totale Verführung, den Irrwahn kommen lassen wird, dann wird der Antichrist sogar Feuer vom Himmel herabkommen lassen und die Menschen dadurch betören. Und noch etwas. Ein wichtiger Beweis gegen Götzendienst ist ja die Tatsache, dass Götzen, die haben Augen und sehen nicht. Die haben eine Nase und riechen nichts. Also wenn in Indien und in buddhistischen Ländern, wenn man Räucherstäbchen anzündet, die Götzen riechen nichts davon. Und die sehen auch nicht diese Blumen, die man ihnen vorhält. Und sie können das auch nicht essen. Die haben immer Nahrung vor sich, aber die essen nichts, obwohl die einen Mund haben. Und die können auch nicht reden. Ich habe so viele Buddha-Statuen gesehen und keine spricht. Also das ist so töricht und es ist auch so, dass Menschen solche Dinge merken. Da betet man zu diesen Bildern, aber die können ja nicht mal spazieren, obwohl die Beine haben. Wie sollen die denn uns helfen? Wir können spazieren mit unseren Beinen. Und das sollen Götter sein. Es gibt Menschen, die realisieren, das ist so töricht. Aber der Antichrist wird alles auf den Kopf stellen. Er wird diesem Bild, das er macht, Odem verleihen und es wird sprechen und verlangen, dass alle getötet werden, die es nicht anbeten. Und wenn die Menschen hingerissen sein. So etwas hat es noch nie gegeben in der Geschichte des Okkultismus, aber das wird kommen, die totale Verführung. Und darum, das ist der Antichrist. Und jetzt müssen wir dazu noch eine Stelle lesen, ganz wichtig, aus Daniel 11. Ich habe ja schon erklärt, Daniel 11, 1 bis 35 ist schon längst erfüllt. Und dann ab Vers 36 geht es in die Zukunft. In die Endzeit. Aber ich habe vorhin nur gelesen 40 bis 45, nicht wahr? Und ab Vers 36, da geht es nicht um den König des Nordens und nicht um den König des Südens, da geht es einfach um den König. Und das ist der Antichrist, der in der Zukunft zwischen Ägypten und Syrien über Israel regieren wird. Und er ist genau so beschrieben hier, wie der Mann in 2 Thessalonicher 2, der sich über alles erhebt, was Gott heißt. Und der König wird nach seinem Gutdünken handeln. Und er wird sich erheben und groß machen über jeden Gott. Und wieder den Gott der Götter wird er Erstaunliches reden. Und er wird gelingen haben, bis der Zorn vollendet ist. Denn das Festbeschlossene wird vollzogen. Und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Nicht auf die Götter, sondern auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Das war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das macht klar, das wird ein Jude sein. Wer ist Jude? Wenn man von Abraham, Isaak und Jakob abstammt, dann ist man Jude. Und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Und weder auf die Sehnsucht der Frauen, noch auf irgendeinen Gott wird er achten. Die Sehnsucht der Frauen, das ist der Messias. Jede Frau in Israel hatte die Sehnsucht, dass sie die Mutter des Messias werden könnte, der aber Gott und Mensch in einer Person sein würde. Und darum heißt es, auf die Sehnsucht der Frauen wird er nicht achten, noch auf irgendeinen Gott, sondern er wird sich über alles erheben. Und an dessen Statt wird er den Gott der Festungen ehren. Den Gott, den seine Väter nicht gekannt haben, wird er ehren mit Gold und mit Silber und mit Edelsteinen und mit Kleinodien. Und er wird gegen die starken Festungen so verfahren mit dem fremden Gott, wer ihm Anerkennung zollt, dem wird er viel Ehre erweisen. Und er wird ihm Herrschaft verleihen über die vielen und das Land austeilen zum Lohn. Und dann haben wir gelesen, dann wird Ägypten gegen ihn vorgehen, militärisch. Es ist interessant, er erhebt sich über alles. Und er wird sich nach 2. Thessalonicher 2 sogar in den Tempel setzen und sagen, er sei Gott. Aber es gibt eine Ausnahme. Er ehrt den Gott der Festungen. Nun, in der Geschichte, aus der Geschichte kennen wir diesen Begriff der Gott der Festungen. Das war Jupiter Capitolinus. Also der oberste römische Gott, Vatergott, dem das Kapitol, diese Festung in Rom, geweiht war. Das heißt also, er verehrt niemanden, außer den Gott der Festungen. Und das ist niemand anders als sein Freund in Europa. Der wird sich ja auch anbeten lassen, wie wir schon gelesen haben in Offenbarung 13. Die werden sagen, wer kann mit dem Krieg, mit dem Tier Krieg führen? Sie werden das Tier anbeten. Der wird sich also als Jupiter ausgeben, als Vatergott. Und der Antichrist, wie ein Lamm, der wird sich ausgehen geben als Gott der Sohn, der falsche Messias. Und wenn wir Offenbarung 12 und 13 zusammennehmen, dann sehen wir, es gibt nicht nur zwei Tiere, sondern drei. Nämlich der feuerrote Drache, das ist aber der Satan, der im Hintergrund wirkt und Kraft liefert. Und so will der Satan sich ausgeben, wie wenn er Gott der Heilige Geist wäre. Der Geist der Kraft. Aber es ist eine teuflische, eine satanische, üble Imitation der Dreieinheit Gottes. Und wir sehen, das ist auch darum nicht zu erstaunen, warum man oft in den falschen Religionen also eine Dreiergruppe von Göttern findet. In Ägypten findet man das. Man findet das auch im Hinduismus. Das ist einfach eine satanische Imitation der Dreieinheit Gottes. Satan weiß, dass Gott ein Gott ist, aber in der Gottheit sind drei Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, in ewiger Gemeinschaft. Und das hat er in den Religionen der Menschen verhöhnt, durch diese Perversion dieser Dreier Gruppen von Göttern. Und da ist dann jeweils auch eine Göttin, die ein Kind trägt. Findet man auch in verschiedenen Religionen. Das ist alles eine Perversion davon, weil Gott schon im Alten Testament angekündigt hat, dass eine Jungfrau einmal den Messias gebären wird. Aber es ist also eine Verhöhnung der Wahrheit Gottes und um die Menschen schon im Voraus unempfänglich für das Evangelium zu machen. Dann sagen sie, ja, das haben wir auch in anderen Religionen. Ja, und wenn man das aber so sieht, versteht man eben, wie Satan handelt. Und es steht ja in 2. Korinther 2, seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Wenn wir die Bibel lesen, wissen wir, wie der Teufel denkt. Und das ist ganz wichtig. Wenn man gegen einen Feind auch militärisch bestehen will, muss man wissen, wie der Feind denkt. Und dann kann man auch richtig reagieren. Und so ist es auch wichtig, dass wir das so sehen. Und so wird der Antichrist, also dieses Götzenbild, zu Ehren seines Freundes in Rom aufstellen. Und diesen Gräuel wird er auf dem Tempelplatz aufstellen. Und er selber wird sich ins Heiligtum setzen und sagen, er sei Gott. Und damit, das ist auch eine Verhöhnung von Psalm 110. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich gelegt habe deine Feinde als Schemel deiner Füße. Und so wird er sich quasi setzen ins Allerheiligste, als ob er Gott der Sohn wäre. Zu dem der Vater sagt im Psalm 110, setze dich zu meiner Rechten, auf den Thron im Himmel, im Allerheiligsten. Ja, und so sehen wir, der Antichrist wird also durch sein Zeichen und Wunder die Menschen verführen massenweise und so die Macht seines Freundes in Rom unterstützen. Und er wird auch das Wirtschaftssystem völlig ändern, sodass man nicht mehr über das Problem von Steuerhinterziehung und Steuerbetrug sprechen wird. Denn mit Bargeld läuft sowieso nichts mehr. Dann ist es aus für solche, die meinen, sie könnten eine doppelte Buchhaltung machen. Eine für das Steueramt und eine für sich. Und dann ist es aus mit all den Garagisten, die sagen, ja, bezahlen Sie doch lieber bar. Ja, ist einfacher. Da muss man nicht noch überweisen über das Bankkonto. Und so wird er eine Kontrolle machen. Man kann nämlich, man muss auf die rechte Hand oder auf die Stirn muss man ein Zeichen annehmen und ohne dieses Zeichen kann man gar nicht mehr kaufen oder verkaufen. Also die Euroscheine werden alle out sein. Und da wird die Kontrolle perfekt sein. Aber sehen wir, was heute in der Wirtschaftswelt geht. Und diese Steuerung nach immer mehr Kontrollen des ganzen Banken- und Geldsystems, das steuert letztlich dahin auf diese totale Kontrolle des Finanzsystems. Und dieses Zeichen wird aber gleichzeitig bedeuten, wer es annimmt, der muss da eben bei diesem Code auf der Stirn oder auf der Hand, heute kann man sich das vorstellen als einen Code, den man äußerlich nicht sieht, aber das Lesegerät liest das gleich ab, wenn man vor dem Automat steht, ja, mit der Stirn oder rechte Hand hin, ist auch viel einfacher als mit Karten, denn Karten kann man verlieren. Und bei der rechten Hand müsste das schon ziemlich brutal zu und her gehen. Wenn man das verlieren müsste. Und so sehen wir, dieses Zeichen bedeutet aber gleichzeitig, dass man diesen Herrscher des neuen Römischen Reiches als Gott anerkennt. Und darum muss man nicht denken, heute ist es ein Problem, wenn man mit irgendwelchen Codes bezahlt. Denn das ist noch nicht so weit. Dieses Tier ist nicht da. Und er wird erst kommen nach der Entrückung der Gemeinde. Aber wir müssen diese Dinge jetzt schon wissen. Und so müssen wir auch nicht Angst haben bei www. Natürlich, W bedeutet im Wav im Hebräischen. Und das ist 6. Also www, wav, 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 ist 666. Aber dieses System mit Buchstaben und Zahlen, das ja hier auch verwendet wird, Vers 18, hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechnet die Zahl des Tieres. Denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Also man muss den Namen dieses kommenden Herrschers annehmen, Vers 17, oder die Zahl seines Namens, Vers 17. Wie geht das? Wie kann ein Name sein oder eine Zahl? Ganz einfach. Im Hebräischen sind die Buchstaben gleichzeitig Zahlzeichen. Der erste Buchstabe Aleph ist 1, Bet 2, Gimel 3 und so weiter. Das geht bis 10 und dann in 10er Schritten bis 100 und dann geht es in 100er Schritten bis Taf, das ist 400. Und darum kann man von jedem Wort kann man die Quersumme errechnen, wenn man einfach die Zahlen zusammenzählt. Also die Quersumme von www. Wäre eben nicht 666, sondern 18. Ist nicht das Gleiche. Aber es erinnert einem schon an etwas, was kommen wird. Aber es ist noch nicht das. Und so wird also dieser kommende Herrscher einen Namen tragen. Wenn man diesen Namen umrechnet, Buchstaben zu Zahlen, dann kommt man auf die Zahl 666. Und der Überrest aus Israel, der wird das umrechnen. Und dann merken sie, aha, wieder ein Hinweis, das ist dieser Mann. Das allein reicht ja noch nicht. Es gibt im Alten Testament 3 Eigennamen, die 666 ergeben. Ich weiß, die Wahrscheinlichkeit ist schon da, dass ein Name 666 ergibt. Aber das braucht dann noch mehr Hinweise, die müssen alle zusammenstimmen. Darum, Prophetie geht nicht so 1, 2, 3 Punkte und dann erkennt man das. Sondern man muss die Prophetie immer sehen, das sind viele Details. Und die alle zusammen, die machen es dann aus. Aber da heißt es, hier ist die Weisheit, wer Verständnis hat, berechnet die Zahl des Tieres. Und das ist auch im Griechischen so. Alpha bedeutet 1, Beta 2, Gamma 3. Und das geht so weiter bis Jota 10, dann geht es in 10er Schritten, bis 100 und dann geht es in 100er Schritten bis Omega, das ist 800. Und jetzt bevor ich die Pointe bringe, lesen wir weiter. Die Kapiteleinteilung ist ja künstlich, die kommt erst später. Also eigentlich sollten wir da gleich weiter lesen. Und seine Zahl ist 666. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, welche seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Da ist in der Schlachter 2000 etwas passiert. Das muss man ausnahmsweise mal etwas korrigieren. Also das steht so im Mehrheitstext ganz klar. welche seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirn geschrieben trugen. Jetzt sieht Johannes wieder die 144.000, aber er sieht sie, die sind schon wieder zurückgekehrt aus Moab und stehen auf dem Tempelberg. Der Herr Jesus ist bereits zurück auf dem Ölberg, dann geht er hinüber, übers Kidron-Tal auf den Tempelberg. Und dort auf diesen 144.000 Quadratmetern, das hat keine tiefere Bedeutung. Ein Meter ist kein biblisches Maß, aber es sind gerade 144.000 Quadratmeter, der Tempelplatz. Da werden die 144.000 versammelt sein, zusammen mit dem Lamm. Nach aller Not. Und dann wird hier gesagt, die haben auch etwas auf der Stirn. Den Namen des Lammes. Was ist der Name des Lammes? Jesus. Und jetzt im Griechischen ist das so, wer mitschreiben will. Man schreibt Jota, Eta, das lange E, Sigma, Omikron, das kleine O, kurze O, Ypsilon und dann nochmal Sigma. Jetzt, nicht wahr, O, Ypsilon, das ist der Laut U. Wie im Französischen O, U gibt U. Ja? Also, Jesus schreibt man so auf Griechisch. Jetzt, Jota hat den Zahlenwert 10. Eta, das lange E, 8. Sigma, 200. Omikron, das kleine O, 70. Ypsilon, 400. Und Schluss Sigma, eben 200. Was gibt das zusammen? 888. Das ist doch der Hammer. Aber da steht nicht, jetzt müsst ihr mal noch Jesus nachrechnen, sondern steht einfach, seine Zahl ist 666 und dann kommt die Vision mit den 144.000 auf dem Tempelberg und sie haben den Namen des Lammes auf ihren Stirnen. Und ja, da muss man studieren. Und dann kommt man auf die Idee, das nachzurechnen, 888. Und die Zahl 7 ist doch in der Bibel die Zahl der Vollkommenheit. Damit ist 6 das Unvollkommene, das Sündige, das Böse, das, was sich gegen Gott und seine Gebote auflehnt. Aber der Herr Jesus ist nicht nur vollkommen. Er hat Gott mehr verherrlicht, als Gott je verunehrt worden ist durch die Sünde. Und darum steht die Zahl 8 für ihn. Und dann eben dreimal verstärkt. 8, 8, 8. So wie 6, 6, 6 verstärkt ist. Und da sehen wir, da auf der Stirn, den Namen des Lammes. Das ist ein Kontrast zu dem Namen des Tieres. Es gibt Leute, die, ich muss so anfangen. Da hinter der Stirn ist doch der Frontallappen des Gehirns. Und dort ist das Planen, Organisieren und so weiter lokalisiert. Und wenn man zu viel Alkohol trinkt, dann fährt der Frontallappen runter. Ja? Und darum ist man eben zu allem fähig. Und der Apostel Paulus sagt, betrinkt euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist. Also, jetzt, was beherrscht unser Denken? Ist es das Finanzsystem? Ich weiß von einem, der kommt heim von der Arbeit und geht aufs Internet und dann schaut er, wie sind jetzt die Aktien? Am nächsten Tag wieder. Der lebt darin. Das ist schrecklich. Das entspricht genau dem eben dieses Zeichen auf der Stirn. Es geht immer ums Geld. Aber in 2 Timotheus 2 sagt doch der Apostel zu Timotheus, halte im Gedächtnis, Jesus Christus auferweckt aus den Toten. Das soll unser Denken und Organisieren und Planen beherrschen. Oder charakterisieren. Und den Namen des Vaters auf den Stirnen. Und so können wir da ganz praktisch etwas draus lernen. Eben, es geht um Götzendienst in Verbindung mit dem Geld. Und es geht um die Bereitschaft der Nachfolge hinter dem Herrn Jesus hier. Wir werden nächstes Mal dann mit Kapitel 14 weiterfahren und das möchte ich dann im Detail anschauen, dieser Überrest, dieser 144.000. Und wir können so viel lernen von diesen Gläubigen, die jetzt gar noch nicht gläubig sind. Schon eigenartig, nicht wahr? Wir sind uns gewohnt, dass man lernen kann von den Glaubenshelden und Heldinnen im Alten Testament. Aber dass wir sogar lernen können von Glaubenshelden, die noch in der Zukunft sind. Und ich möchte so zum Schluss, um das Ganze abzurunden, noch erwähnen, Vers 4, diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Diese sind es, die dem Lamme folgen, wohin irgend es geht. Ja, die haben den Namen des Lammes auf ihren Stirnen. Und was sie kennzeichnet, ist nicht, wir wissen nicht von etwas von ihrer Karriere, die sie machen werden. Aber ist das von Bedeutung? Wichtig ist, dass wir dem Lamm folgen, wohin irgend es führt. Auf das kommt es drauf an. Und natürlich kann das sein, dass der Herr jemanden so führt, dass er Karriere macht. Aber nicht, weil er auf Ruhm und Erfolg aus ist. Es geht einfach darum, dass wir dem Herrn folgen, wo er uns führen will. Und dann führt er uns auch so, dass unsere Möglichkeiten, dass die richtig eingesetzt werden. Und ich denke ja gerne so drüber nach, über Grabsteine. Ich finde das ganz interessant, wenn man auf den Friedhof geht und einmal so die Grabsteine durchschaut. Und das ist so traurig, was man da für Unsinn antrifft. Da steht irgendein Unsinn drauf. Und so leer, so inhaltslos. Und da gibt es viele Grabsteine, da steht überhaupt nichts drauf. Außer Name und Daten. Die haben nichts mehr zu sagen. Ist doch schlimm. Aber was könnte man auf unseren Grabstein setzen, falls wir nicht entrückt werden, sondern durch den Tod gehen müssten? Was kann man dann schreiben? Wäre es nicht wunderbar, wenn man das schreiben könnte, wie bei diesem Evangelisten, der in Wilderswil bei Interlaken begraben ist. Das war ein französischsprachiger Muttersprachler, der hat viel mit der Stiftshütte evangelisiert und auf seinem Grabstein steht: Sauvé pour servir, gerettet um zu dienen. Das ist doch ein kurz, das kann man gut, das kommt nicht so teuer und so. Ja, das ist schrecklich, was Grabsteine kosten. Aber da kommt es doch auch nicht drauf an. Aber das ist doch eine Botschaft für die Leute, die da hinkommen und gerade auch offen sind in solchen Momenten, wenn der Trauer. Oder ja, wenn es jetzt irgendwann etwas länger sein dürfte, dann dieser ist es, der dem Lamme folgte, wohin irgend es geht. Oder diese ist es, die dem Lamme folgte. Das ist doch wunderbar. Dann hat unser Leben den Sinn gefunden. Und so können wir schon mal von dem einiges lernen, von dem Überrest der Zukunft. Wir wollen noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und wir danken dir auch für das letzte Buch, das uns so ermutigt und unsere Blicke in die Zukunft lenkt auf dich und dein baldiges Wiederkommen. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir die Zeit, die du uns noch hier lässt, dass wir die einsetzen für dich. Und dass dieses Zeugnis auch für jeden von uns gelten könnte. Diese folgen dem Lamme, wohin irgend es geht. Herr Jesus, hilf du, dass unser Denken und Planen erfüllt ist von dir, erfüllt ist von dem Vater. Und dass wir dir die Treue halten in dieser Zeit, in der wir sind und wo wir so herausgefordert sind. Du musst uns die Kraft geben. Und danke, dass wir auch so dein Wort miteinander studieren durften. Und dieses Wort ist es, das uns ermutigt, dir bedingungslos nachzufolgen. Amen.